Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Heute mal einer super Show, die Themen stellen sich von alleine auf. Welche das sind, erfahrt ihr jetzt. Ja, weg!
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Hallo Leute, na, wie geht's? Wie war euer Wochenende? Habt ihr viel Fußball konsumiert? Ich hoffe doch, dann könnt ihr nämlich jetzt hier schön mitreden. Hier wird nämlich auf höchstem Niveau analysiert, debattiert und was man sonst noch so machen kann mit Fußball. Emotionalisiert. Was hab ich vergessen?
Nichts.
Taktisiert.
Das ist das, was er macht.
Ja. Taktik sensibilisiert.
Ja, ihr wisst es selbst. Ne? Wir müssen gar nicht hier groß um heißen Brei reden. Sensation am Wochenende. Wir haben lange drüber gesprochen. Dann ist es tatsächlich passiert, das Berliner Derby und Union gewinnt 1-0.
Ja. Wahnsinn. Ja?
Mich hat es sehr emotionalisiert.
Ja, wirklich.
Da stand ich vorm Fernseher und dachte,
wow. Standest sogar?
Ich stand vorm Fernseher. Ja? Ich konnte die ganze Zeit konnte ich nicht sitzen. Und
Zyste.
Und pst. Ich kann nichts dafür, die Salbe kommt einfach nicht an.
Ja, aber wie geht's Angelika? Also, heißt die noch Angelika, die, oder?
Die Leiste?
Das ist egal. Wir schweifen ab. Zurück zum Derby.
Aber schon hoch emotional, oder?
Ja.
Also wie viel Jahre?
100 Jahre.
100 Jahre, 70 Jahre, kein Derby-Sieg für Union Berlin?
Gab es
kaum Derbys, hätte ich gesagt.
Ja, das gab es ja in der Regionalliga Berlin. 1932.
Ja.
Nee, keine Ahnung. Aber wirklich, also deswegen, ich war wirklich ziemlich aufgewühlt das ganze Wochenende. Deswegen. Vor allem, weil seit Wochen wurde über nichts anderes geredet.
Im Berliner Tagesanzeiger. Ja. Nee, ich finde das toll. Ich finde eine schöne Geschichte. Vor allen Dingen auch so diese beiden, das ist ja fast ein bisschen wie in Hamburg. Dieser eine Club, der so ein bisschen Underdog ist, hochemotionale Fans hat und ein bisschen gegen Establishment und dann der FC St. Pauli. Und das ist so ein bisschen wie bei Berlin.
Ich weiß.
Man hat ihn kommen sehen. Aber ich hab's trotzdem.
Aber der Vergleich HSV Hertha, der passt schon, ne?
HSV St. Pauli meinst du?
Nee, HSV Hertha so und dann Union Berlin und.
Ja, natürlich so ein bisschen der Club mit größeren Ambitionen und Investoren und das natürlich so ein bisschen der Underdog, wo die Fans das Stadion selber renovieren und so. Und das ist auch schön, das mal dann als neutraler Zuschauer zu sehen. Und nicht mehr befangen zu sein. Und ich finde schön, dass Union gewonnen hat. So, dass guten Appetit. Das war einfach, das Stadion war proppevoll, alles in Rot und so. Und auch die Hertha-Fans haben auch Alarm gemacht. Und das auch mal von außen zu sehen, das ist ja wirklich auch ein bisschen wie beim Derby am Millerntor gewesen, dann mit den ganzen Bengalos und so weiter, was ein bisschen grenzwertig war, weil die sind dann da richtig durch Stadion geschossen worden. Ja, Nico, bitte.
Möchte ich eine Glaubensfrage mit euch lostreten. Wir haben ja mal im Hamburger Derby letztes Jahr dieses Ding gehabt, wo da mehr Bengalos abgefackelt wurden, als Zuschauer im Stadion waren. Jetzt ja wieder. So, wie steht ihr zu dieser ganzen Sache?
Das Problem ist, dass du eigentlich, das ist ja der Unterschied, du musst da unterscheiden. Was halt jetzt am Wochenende passiert ist, ist, dass sie Pyro hatten, aber dass die Pyrotechnik auch in Form von Raketen auf den Platz gefeuert wurde und auf die Ordner gefeuert wurde. Und zwar größtenteils von Hertha-Fans, aber nicht nur von Hertha-Fans, auch Union-Fans haben dann irgendwann angefangen, auch mit der Pyro um sich zu werfen. Und da wird es dann schwierig, ne?
Also
das würde ich dann mal unterscheiden zwischen normaler Pyro im Block. Die ja, einfach, wo du den Block in der Hand hast, das ist nochmal ein anderer Fall, finde ich, als
ich finde
die
Pyro, Pyros,
die gezündet werden, auf die Trainer geschossen werden.
Pyro ganz geil. Ich sag's ganz ehrlich, ich finde Pyro sieht geil aus. Ich finde aber, natürlich sollte da niemand, also ich finde, man darf es nicht überdramatisieren, ganz klar, irgendwie Raketen auf Leute schießen oder in Blöcke reinschießen, finde ich ein absolutes No-Go, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ansonsten Pyro, wenn sie am Zaun stattfindet, finde ich das eigentlich, sieht das geil aus. Und ich würde mir wünschen, dass es einen Weg gibt, dass man das in irgendwie einigermaßen legale Bahn lenkt, so dass man das irgendwie. Es ist ja jetzt eh schon wie der Kampf. Es ist ein bisschen wie der Kampf gegen die Drogen. Du kannst ihn nicht gewinnen, aber du musst ihn trotzdem führen. So ist es so ein bisschen mit Bengalo, weil es passiert eh, es lässt sich nicht verhindern, es passiert in jedem Stadion auf der ganzen Welt. Jeder eine.
Ja, aber also ich habe Hoffenheim noch nie eine gesehen.
Doch, Hoffenheim hat auch.
Ja?
Hoffenheim hat auch, ja.
Echt?
VfL Wolfsburg hat auch.
Also dabei, bei Hoffenheim weiß man genau, wer es ist.
Genau.
Das ist genau ja. ein.
Aber Thomas ist nicht hier,
der,
oder was?
Thomas Bengalo. Ja. Der kann aber nicht immer.
HR-Abteilung von SAP.
Ja, aber ich finde halt irgendwie, ich finde das, ich sag's ganz ehrlich, und ich will nicht, dass jemand verletzt wird oder so, aber wie oft in der Geschichte von Bengalos ist wirklich mal was passiert? Und es wird sehr viel darüber geschrieben, wie schlimm und wie gefährlich es ist. Und dann gehen wir an Silvester auf die Straßen und ballern, was das Zeug hält, ohne Wenn und Aber. Und im Stadion. Und
genau das ist es.
Ja, komm mal.
Nein, ich bin da voll dabei. Genau das ist es. Mich regt das so wahnsinnig auf, dass wir alle immer so, also dass alle immer so kein Problem damit haben, an Silvester alles wegzuballern, was nicht mal drei auf dem Baum ist. Aber wenn, wo es die Fußballkultur eindeutig daraus auch entstanden ist und dadurch gelebt wird, dass halt Fankurven sich durch genau sowas inszenieren in einem Kampf gegen die andere Fangruppierung, so dass das dann verteufelt wird. Ich habe mir am Wochenende wieder diesen unseligen Talk-Kram da auf Sport1 angeguckt, wo sie sich alle da gegenseitig in die Hände schütteln und sagen, wie schlimm das alles ist. Ich finde genau das sind die Bilder, die mich schon in jungen Jahren fasziniert haben. Das ist der Grund, warum ich unbedingt mal nach Belgrad zum Belgrader Derby möchte, weil ich ja mal zugucken möchte, wie Roter Stern und Partizan das Stadion abfackeln. Ich finde das geil, wenn Hajduk Split den 100. Geburtstag feiert und von oben, also 100 Jahre Hajduk Split und dann die Stadt von Split von oben gefilmt wird und du siehst 5000 Bengalos in der Stadt gezündet, weil die komplette Stadt brennt. So, ich liebe das.
Tolles Bild, ja.
ja, wirklich.
Ich bin so ein bisschen, ich bin tatsächlich hin und her, ich bin sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite sehe ich das exakt so wie ihr. Also, das ist Fußballkultur, es sieht geil aus, es ist irgendwie, die Fans feiern das ab, ein bisschen martialisch und so weiter. Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, dass das immer gesittet vonstatten geht. Die Dinger brennen nun mal irgendwie auch heiß. Und wenn sie dann teilweise in andere Blöcke geschmissen werden oder so wie jetzt beim Unionsspiel da so gegen die Trainerbank irgendwie so artilleriemäßig die Haubitze gezündet wird, so wenn das jemand ins Gesicht kriegt, wage ich mal zu behaupten, der hat nicht viel Spaß.
Aber das hat ja auch mit Bengalo nichts zu tun.
Also, das ist naja, aber
also ein Feuerwerk
irgendwo. Aber das meint, also ich bin noch nicht fertig. Was ich meine ist, dass wenn du sowas machst, dann muss das halt eine gewisse Form von kontrolliertem Ablauf sein. Es gibt ja auch diese kaltbrennenden Bengalos und so weiter. Da gibt es ja auch Versuche, dass die Dinge irgendwie so stadionkonform hinzubiegen, dass es trotzdem effektvoll aussieht, aber eben nicht so gefährlich ist. Und ja, klar, ich glaube, wenn man irgendwie einen Weg findet, dass die Fankurven sich abfeiern können, ohne dass das jedes Mal so ein Gefühl von Anarcho-Straßenschlacht haben muss, dann,
genau,
dann wäre, glaube ich, allen geholfen. Ja.
Das Problem, das ich befürchte, ist, dass wenn du es legalisierst, dass sich dann eigentlich nichts ändert.
Dass der Reiz nicht mehr da
ist. Der Reiz nicht mehr da ist, aber es gibt natürlich Fangruppierungen, die diesen Pyro, das sehe ich auch ein, die das als Effekt haben wollen, wo es dann auch ungefährlich ist, wenn man es in der Hand hält und dann damit niemand gefährdet um sich herum. Aber du hast halt diesen Teil an erlebnisorientierten Fans, wie man das ja so schön umschreibt, die
wie man das in deinen Kreisen da sagt.
Ja, oder? Die Hooligans, ja, die du jetzt halt wieder beim Berlin-Spiel gesehen hast,
ja,
die für die ist es, glaube ich, relativ wurscht, ob das nun legal oder illegal ist. Und wenn du es illegal hast, hast du zumindest noch so einen gewissen Puffer, dass du halt Durchsuchungen machen kannst, zumindest es eingrenzen kannst in gewissen.
Wie denn? Teil. Passiert doch nicht.
Passiert ja nicht. Weiß ich nicht, es wird ja auch immer trotzdem wieder was beschlagen, immer wieder hier was beschlagen, da was beschlagen.
Ja, aber
bin ich auch zwiegespalten in der Sache, weil das, was dieser Warnung ist, das geht nicht halt. Das ist
ja, aber um das auch mal ganz klar zu machen, klar, wenn das Ding irgendwo weggeballert wird und so, nein, dann geht's zu weit. Aber wenn du, es geht mir um das Feiern der Gruppe an sich, wenn die Kurve sich an sich inszeniert, so wie es machen, lange vorbereitet. Ich habe mal so, ich war mal beim Spiel von Lechia Gdańsk in Danzig gegen irgendein wahlloses Ligaspiel, wo im Stadion nichts los war. Aber die komplette Fankurve war voll. Und diese Fankurve hat 45 Minuten lang damit verbracht, grün-weiße Bengalos in verschiedenen Variationen abzubrennen und da eine Choreografie draus zu machen. Und das ganze Stadion hat halt einfach nur 45 Minuten lang Handy in die Richtung gehalten und war davon fasziniert. Als dann irgendwann die Bomben geknallt sind, so, dann wurde es allen einen Tick zu viel. Und dann haben sie versucht, irgendwie da sehr über Stadion zu sprechen, halt, mit denen zu reden.
Aber das ist ja genau dieser ganz schwierige Grad zwischen zu viel,
genau,
und gerade noch okay.
Ja.
Und ich musste auch dazu sagen, dass ich verstehe dann halt die. Ich finde, diese Hysterie ist kompletter Quatsch. Also da wird dann immer sehr viel Hysterie gemacht. Du hast ja gerade gesagt, wenn da der Doppelpass kommt. Aber ich als jemand, der halt nicht deswegen ins Stadion geht, sondern aus anderen Gründen, verstehe halt auch denjenigen auf der Haupttribüne, der sagt, was soll der Scheiß? Ich gehe nicht deswegen ins Stadion, ich gehe, weil ich das Fußballspiel sehen will.
Ja, gut.
Und das stört mich.
Aber da kannst du genauso gut sagen, mich stört auch das Getrommel.
Ja, kannst du auch sagen.
Das ist mir zu laut. Was hat das? Also, irgendwo muss man dann einfach auch sagen, wenn ich ins Stadion gehe, gibt's einfach gewisse Sachen, die dort passieren. Und wenn ich zum Beispiel,
lass mich kurz
ausreden, wenn du in die Kurve gehst, vor allem.
Guck mal.
Ja, darf ich den Satz zu Ende sprechen,
bitte?
Ja, erst muss ich hinter, dann kommt's von da. Wenn du in die Kurve gehst, zu den Ultras dich stellst, wird ja nicht an jeder Ecke überall Pyro in der Regel abgefeuert, sondern man weiß in der Regel, wo das stattfindet. Und da musst du ja dann dich auch nicht hinstellen, wenn du auf sowas generell keinen Bock hast, wenn dir das Martialische, ja, wenn du keinen Bock hast, wenn du keinen Bock hast auf laute Fangesänge oder Druck von irgendwelchen Kapos oder so, dann geh da halt nicht hin. Es gibt im Stadion 40.000 Sitzplätze, wo du davon nichts mehr oder weniger mitkriegst. Das Einzige ist, wenn die Rauchschwaden durchs Stadion ziehen und sich dadurch der Anpfiff um 5 Minuten verzieht, das kann einen dann nerven, dass wegen sowas dann irgendwie das Spiel nicht losgeht. Aber if you can't stand the heat, stay out of the kitchen.
Das ist halt,
ich finde
das
halt nicht, dass du sagen kannst, nee, das darf dann nicht mehr stattfinden.
Das,
nee,
hast du aber auch gesehen, dass sich das dann vermischt. Es ist ja nicht so, dass das dann auf den Rängen bleibt, auf diesen Rängen, wo du es gerade genannt hast. Das
haben
wir auch den ganzen Tag gesehen. Es ist jetzt ein Extremfall, weil
das ist das Berliner Derby und dann fangen sie an da und wollen sich gegenseitig die Fresse hauen und ziehen sich Masken über und wollen den Platz stürmen. Das ist einfach Quatsch. Das wollen sie gerne woanders machen, weil da sind wir voll bei dem Ding, was du auch sagst, dass man bestimmte Leute im Stadion einfach nicht mit in was reinziehen soll, was nicht deren Thema ist, warum die nicht ins Stadion gehen. Ich finde auch, da muss es eine klare Grenze geben. Aber jede Fangruppe sorgt ja auch in einem Dialog mit dem Verein darüber, wie sie ihre Choreografien über 100 mal 250 Meter über die Kurve hängen können. Warum kann man nicht auch einen Austausch darüber finden? Und übrigens, wir würden ganz gerne, weil es ist wichtiges Spiel gegen Union Berlin oder Hertha BSC, wir würden gerne hier 500 Bengalos in die Luft halten.
Ich weiß, dass es auch schwierig ist von Seiten der Ultras, dass sie auch da keine Kontrolle haben. Es gibt jetzt auch genug, die sich Hertha-Fans, die sich darüber beschweren, wie sich da die Hooligans verhalten haben, genauso Union-Fans, die das scheiße fanden, dass dann der Platzsturm da stattfand von einigen. Aber das zeigt halt auch wiederum, dass die Gruppen selber auch nicht immer 100% Kontrolle haben, was in ihren Fanblöcken passiert.
Ich glaube, dass das auch ganz unterschiedliche
Unterschiedlich, klar, aber deswegen ist dann nochmal die Frage, weswegen ich mich damit schwer tue, um damit zu erklären, damit ihr es versteht, weswegen ich damit schwer tue, mir diesen Gruppen dann diese Macht über die Pyrotechnik. So, ja, also diesen Stadionbereich.
Was ich halt sehe,
ich weiß, es ist jetzt wieder ganz viel verallgemeiner, aber das musst du halt leider bedenken.
Ich glaube, das Problem ist auch, dass die Leute natürlich auch provozieren wollen. Also es ist auch generell gehört es ja auch ein bisschen mit dazu, immer sozusagen Kante zu zeigen und auch zu provozieren, ob das mit Transparenten ist oder auch immer die Regeln so ein bisschen oder die Grenzen immer auszuchecken. Das gehört ein bisschen mit dazu. Das heißt, wenn es legal wäre, würden sie es wahrscheinlich, weiß ich nicht, weil es im Chat auch viele geschrieben haben, wenn es irgendwo feste Orte gibt, wo Pyro gezündet würde, dann würde 100% auch an anderen Orten Pyro gezündet werden. Das ist,
ne? Aber ich glaube,
also das ist halt das Problem, ich glaube,
würde ich die Stärke dieser Fangruppierung auch innerhalb ihrer Kurve nicht unterschätzen, die schon an vielen Stellen dafür sorgen, dass auch wenn es um bestimmte politische Parolen geht, die Leute aus dem Block holen, wenn die einfach das Gesamtbild beschädigen. Und wenn die Kurve der Meinung ist, wir möchten gerne als Kurve Pyrotechnik machen, ich glaube, es gibt irgendwo eine Möglichkeit, wo zwischen Verein, Liga und Fangruppierung man einen Dialog finden kann, um das zu machen, was wiederum dazu führt, dass die Kurve wahrscheinlich auch unter Kontrolle hat, dass da nicht noch in der Ecke einer sitzt und einen abfackelt, weil da bin ich nämlich voll bei dir. Es sind immer die gleichen, die das machen. Und die Gruppe kennt sich untereinander. Und dann sind es eventuell Fangruppen untereinander, aber die können sich dann wahrscheinlich darauf einigen. Ich meine, über Schalke stehen auch jedes Spiel 30 Leute im Innenraum und schwenken irgendwelche riesengroßen 5-Meter-Flaggen. Dann kann man auch dafür sorgen, dass da 5 Plätze sind, auf denen sie die Kurve blau-weiß erstrahlen lassen. Weil im Endeffekt, und da sind wir mal ehrlich, vielleicht ist das auch so, darum geht's doch eigentlich nur. Also ich kann verstehen, wenn Leute das kacke finden, aber als ich diese Bilder aus der Anfang der zweiten Halbzeit gesehen habe, wo die eine Seite rot war und die andere Seite blau-weiß. Das ist genau wie beim Derby. Ich weiß nicht, ob du also im Stadion warst, als diese St. Pauli-Kurve da sich komplett in Feuer war und auf der anderen Seite die HSV-Kurve auch komplett in Feuer war.
Ja, das war offensichtlich auch abgesprochen. Aber ja. Also ich erinnere mich aber zum Beispiel, vielleicht täuscht mich meine Erinnerung, aber ich meine, das war vorne am Zaun. Es war irgendwie, glaube ich, weg von den Menschen, sondern die haben es, glaube ich, eher so am Zaun gemacht, dann quasi in die Luft gehalten. Da gibt's ja irgendwann auch eine Grenze. Wie gehst du damit um? Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass ein Bengalo gefährlich sein kann, wenn du ihn in der Menschenmenge zündest. So, und das ist ja, glaube ich, wie mit allen Dingen, die gefährlich sein können. Waffen, was auch immer.
Missbrauch
halt. Naja, ist ja so. Und dann geht's halt darum, wie benutzt du das? Und wenn du dann, wenn das verantwortungsvoll passiert und man irgendeinen Rahmen schafft, zusammen mit den Vereinen und mit der Liga, dass man diese Dinge so abzündet, dass man niemanden gefährdet, dann sind wahrscheinlich alle der Meinung, ey, das ist für die Atmosphäre sensationell und so weiter. Aber es ist ja nicht die Realität. Die Realität ist ja die, dass immer wenn diese Dinge gezündet werden, dann gibt's Leute, die benutzen das als Waffe und schmeißen das in andere Blöcke rein oder benutzen das unverantwortlich oder schießen damit auf die Trainerbänke oder was auch immer. So, und dann hat, dann hast du eine Situation, wo das pures Glück ist, ob jemand Unschuldiges da verletzt wird oder nicht. So.
Ich glaube.
Und ja, so, solange es da nicht irgendwie eine klare Absprache gibt zwischen den Leuten, die es benutzen, wird das nicht funktionieren.
Man darf sich halt nicht die Illusion machen, dass wenn man es jetzt legalisiert oder in gewissermaßen Räume dafür schafft, dass es legal abgebrannt werden darf, dann würde trotzdem noch eine illegale Abbrennung stattfinden. Und solche Szenen wie jetzt beim Berlin-Spiel wären trotzdem nicht weg. Weil da stecken ja andere Hintergründe dahinter als.
Es war aber, wie gesagt,
ein schönes Bild
machen. Es war ja auch wirklich ein Extrem, das muss man sagen. Das Spiel war kurz vorm Abbruch. Und das ist nicht in Ordnung. Und da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Aber das ist wirklich auch eher die Ausnahme.
Ich möchte kurz noch einen Google-Tipp geben. Sucht mal bitte alle irgendwo im Internet PAOK Saloniki gegen Olympiakos Piräus Pokalfinale oder Halbfinale.
Die Griechen.
Von 2014 im April. Und guckt euch mal die Pyrotechnik an und dann.
Um so leicht zum Spiel zurückzuleiten.
Ach,
was ich da.
Fußball. Kiel Witz.
Was ich da hochinteressant finde bei dieser Feindschaft, in Anführungszeichen, zwischen Union und Hertha, dass wir gerade live dabei sind, zu sehen, wie die überhaupt erst entsteht. Weil wenn du jetzt zum Beispiel denkst an Schalke gegen Dortmund oder auch Eintracht Frankfurt gegen Offenbach, ist es ja, glaube ich, wo du wahrscheinlich, die ist älter wahrscheinlich, als du geboren bist. Du bist wahrscheinlich quasi
in. Ja, die kommt ja nicht so oft zustande.
Ja, klar, aber da gibt es ja also im Fußball Feindschaften, die einfach sind immer schon da gewesen.
Na, da gibt es aber auch die Städtefeindschaft, also genau. Das ist ja unabhängig vom Fußball.
Ja, gut, klar. Hast du bei anderen Teams auch. Hm. Aber Union gegen Hertha war vor 10 Jahren allen Menschen egal, weil die nie aufeinander getroffen sind in ihrer langen Geschichte und einfach zwei Vereine sind, die nichts miteinander zu tun hatten. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren so hochgesteigert halt, dieses Ost gegen West, dieses Reich gegen Arm, dieses Kult gegen.
Weil die Gegensätze aber auch da
sind. Die sind aber auch konstruiert worden. Also die sind da, ja.
Aber sie wurden ausgearbeitet, sagen wir mal so. Aber sie sind schon, und das ist, finde ich, wenn du am Anfang hast du diese Gegensätze, die sind noch ein bisschen unausgearbeitet und die Leute gehen dann dahin, wo sie sich selbst wiederfinden und was sie besser finden. Und diese Leute wiederum, die davon angezogen werden, die verändern den Verein wiederum, sodass sich dann dieses Image auch weiter ausbildet. Und das ist bei Union ja ganz, ganz krass. Und jetzt geht es natürlich darum, ob es sportlich in den nächsten Jahren eine Rivalität geben wird oder ob Union sich dann als guter Zweitligist behauptet und ab und zu mal hochgeht und Hertha der große Erstliga-Club ist, weiß nicht. Ist tatsächlich so ein bisschen wie bei Hamburg St. Pauli, aber irgendwie fühlt sich dieses Derby authentisch an, finde ich.
Ja, weil es halt so neu ist, also weil es halt nicht irgendwie ist.
Ja, aber es könnte auch älter sein oder, irgendwie. Ja,
genau,
es wirkt irgendwie so. Ich finde, es wirkt nicht konstruiert, sondern für mich wirkt das authentisch und ist doch toll. Sowas will man doch, solche Derbys, solche emotionalen Aufeinandertreffen.
Ich fand es richtig gut. Wollen wir noch ein bisschen sportlich was dazu sagen? Wie Union das geschafft hat, zu gewinnen. Es war nicht unverdient.
Es war auf jeden Fall auf den Rängen emotionaler als auf dem Platz, hatte ich das Gefühl.
War kein besonders geiles Spiel, fand ich.
Ja, wie Hertha offensichtlich Angst hatte, in diesem Derby zu verlieren und damit das ganze Spiel quasi aus den Händen gegeben hat.
Ja, so. Beide Teams halt wirklich nicht allzu aggressiv nach vorne gespielt haben. Da war sehr viel Ballhalten drin und im Mittelfeld dann Zweikampf. Also es war ein sehr zerfahrenes Spiel, fand ich. War halt so ein Derby vom Charakter her. Ich finde, es hätte auch 0-0 ausgehen können und genauso gut hätte Union hinten Elfmeter vorschulden können. Union hatte zwei, drei Chancen, aber war insgesamt nicht allzu spielbestimmt. Ich fand, das war eigentlich so ein klassisches 0-0-Spiel, das dann durch so eine Szene halt entschieden wurde, wie diesen Elfmeter von Boyata, der dagegen Gentner nicht so klug reingeht. Was halt auch so wieder diesen Derby-Charakter unterstreicht, weil Boyata diese Saison unfassbare Verteidigerwerte hat und unfassbar gut verteidigt, nimmt jede Situation weg und ist ein unglaublich guter Endverteidiger. Und da geht er halt so einfach plump in den Zweikampf, wie ich es halt von ihm lange nicht mehr gesehen habe. In den letzten Spielen überhaupt nicht so gespielt hat.
Den musste man annehmen
als Stürmer. Ausgerechnet im Derby. Was heißt annehmen? Musste nicht mehr annehmen. Also Boyata ist ja drei reingesprungen.
Respekt aber übrigens auch für den Schiedsrichter, dass er die Situation so bewertet. Weil mir ist das schon so oft passiert, dass ich gedacht habe, ey, der kommt zwar zum Schuss, aber danach kriegt er direkt ein und der Ball ist zum Zeitpunkt des Kontakts auch noch auf dem Spielfeld, also oder über dem Spielfeld, aber noch im Spiel. Und das wird dann gar nicht mehr bewertet. Das habe ich so oft gesehen. Ja, der Schuss ist doch abgegeben worden. So, nee, aber auch wenn er den Schuss abgibt und danach umgesetzt wird, ist es trotzdem Elfmeter, solange der Ball noch im Spiel ist. Mhm. So, oder auch persönliche Strafen. So, du kannst selbst wenn der Ball nicht mehr im Feld ist, kannst du ja danach trotzdem eine gelbe Karte geben. Eine persönliche Strafe kannst du ja geben. Das haben die Schiedsrichter ja nie gemacht. Nie. Das hab ich nie verstanden. Und ja, da gefühlt zum ersten Mal, dass ein Schiedsrichter gesagt hat, ja, er gibt zwar den Schuss ab, aber danach haust du ihn halt um. Das ist ein Elfmeter.
Ja. Deswegen, weil es der eine mit dem anderen nichts zu tun hat.
Ja, eben. Ja.
Ich kann halt verstehen, wenn ein Foul ist und der kommt dann doch noch zum Schuss, dass es da ein Vorteil vorlag und der Vorteil nicht ausgenutzt wurde. Ja. Aber hier lag ja kein Vorteil mehr vor. Der Schuss wurde abgegeben und danach wurde er halt böse umgefault. Das ja, ist ein Foul. Egal.
Ja, genau. Was es geht ja auch nicht nur um eine Torchance oder sonst was. Im Mittelfeld ist das ja auch ein Foul.
Ja, klar. So,
ja. Von daher fand ich das gut, dass der Elfmeter gegeben wurde und richtig. Und am Ende, ja, irgendwie freut es mich für Union, für die Dramaturgie der Bundesliga und so. Und für Union, die um jeden Punkt kämpfen müssen, ist das, finde ich, irgendwie, keine Ahnung.
Ich muss aber mal über Union reden, zumindest ihnen zugestehen, dass sie nicht mehr ganz so dolle bolzen, wie sie es noch am Anfang der Saison getan haben.
Ja.
Also der Fußball hat sich schon ein bisschen weiterentwickelt, aber es ist halt immer noch schwere Kost. Also die leben halt schon sehr von ihrem Einsatz, von ihrem Willen. Und genau.
Ja.
Das ist mit dem Zusammenspiel, mit dem Stadion funktioniert das gut, aber die Spiele sind nicht. Es war halt, ja, wenn du halt alles andere ausblendest, war es halt ein grausames Fußballspiel eigentlich.
Mhm,
ja. Zwei Teams gespielt haben, die, wenn sie jede Wochenende so spielen würden, sich sehr weit unten rein orientieren müssten.
Was
mindestens aus Berliner Sicht kann man es ein bisschen nach den letzten Wochen auf die Nervosität in diesem Spiel schieben. Die haben zuletzt besser gespielt gehabt eigentlich. Da haben sie sehr viel Sicherheit gespielt.
Mhm. Ja, Hertha hält es auf jeden Fall mit in dem Keller, in dem sich jetzt so 7 Mannschaften langsam zusammenfinden, die oder 8, die den Rest der Saison da zusammen verbringen wollen. Und Union, glaube ich, sehr, sehr wichtige Punkte gegen die direkten Konkurrenten um diese letzten 2 Plätze da.
Ja, vor allem, wenn man sich das Torverhältnis anguckt, interessant, das ist gar nicht so schlecht für Union. Also verglichen mit denen, die alle da schon im wirklich negativen zweistelligen Bereich sind, nicht uninteressant.
15 Gegentore ist halt das Stichwort. Die sind defensiv unfassbar schwer zu knacken. Hast du ja auch morgen wieder gesehen, wie gut sie stehen, wie sie dann auch mal 1-2-1 dann rauspressen können. Aber wenn sie sich zurückziehen, jetzt am Morgen mit 5er-Kette, normalerweise 4er-Kette, die sind unfassbar sauber am Verteidigen. Ja. Das ist nicht leicht anzuschauen, aber es ist auch nicht leicht zu bespielen. Und das merkst du, dass sich da auch selbst in der Bundesliga tun sich da
die großen Teams schwer. So.
Das war letztes Jahr auch
schon. Berlin hat ich weiß nicht, ob es ein Rekord war, aber die haben unglaublich viele Unentschieden gehabt letztes Jahr in der zweiten Liga.
Berlin.
Die waren auch lange unbesiegt, Union. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern die haben auch in der zweiten Liga erstmal gesagt, okay, wir wollen hinten nichts zulassen.
Und wenn man sich dann zum Beispiel direkt mit Aufstiegskollegen, so wie Paderborn und sowas alles anguckt, dann merkt man schon, dass der Fußball, den Union da spielt, offensichtlich zielführender zum Klassenhalt ist als der Hurra-Fußball von Paderborn. Der
ja, da kommen wir auch noch zu.
Ja, genau. Ja,
lass uns erstmal ein anderes Thema abfrühstücken.
Ja, ich habe eine gute Idee. Wir machen jetzt mal eine klitzekleine Unterbrechung, allerdings nur einen einzigen Spot. Und danach, ihr Lieben, geht's hier richtig heiß zur Sache. Das war jetzt nur der kleine milde Aufgalopp. Gleich wird's richtig emotional nach einem Spot.
Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
Schön, dass ihr noch da seid. Wir freuen uns sehr. Nächstes Thema. Eintracht Frankfurt besiegt Bayern München und besiegelt das Schicksal des Trainers Niko Kovac. Das wird uns jetzt erstmal ein paar Minütchen beschäftigen. Das können wir ja mal sezieren, unterteilen. Das eine ist das sportliche Event, der Sieg der Eintracht. Da will ich dir natürlich den nötigen Raum geben, dich darüber zu freuen. Dann können wir das dann noch mal ein bisschen taktisch auseinanderpflücken und dann geht's natürlich so ein bisschen um Niko Kovac. Ne? Wir haben ja wirklich mit viel Anlauf immer wieder auch so drüber gesprochen. Und jetzt ist es passiert. Jetzt ist er also nicht mehr Trainer der Bayern. Und wie es dann weitergeht und so weiter, das besprechen wir dann danach. Aber willst du mal anfangen, wie du das Spiel so sportlich erlebt hast?
Gerne. Also ich möchte vielleicht ganz kurz anfangen mit einem Traum, den ich heute hatte.
Oh, weil das ist wirklich sehr pathetisch.
Nein, es ist wirklich die Wahrheit. Ich habe heute noch Mittagsschlaf gemacht. Ich habe die Kinder zur Schule gebracht. Danach habe ich mich noch mal ins Bett gelegt, noch mal ein bisschen Schlaf nachgeholt.
Direkt.
Ja, den einen.
Gönn ich nicht.
Und dann habe ich geträumt. Und das war wirklich so. Und es war sehr. Ihr kennt das, wenn die Träume so realistisch sind. Ne? Wenn du wirklich das Gefühl hast, das ist echt. Und ich hatte geträumt. Und das ist ganz komisch. Ich war bei einem Auswärtsspiel Bayern gegen Eintracht in München. Und ich bin nicht mehr reingekommen ins Spiel. Und das Spiel ging 0-0 aus. Und aus irgendeinem Grund kam dann meine Frau und hat gemeint, was machst du denn hier? Und dann habe ich gesagt, ich wollte das Spiel gucken. Ist alles wahr. Und dann habe ich gesagt, wie ging es denn aus? Und dann hat sie gemeint, 0-0. Und dann habe ich gesagt, echt? Und scheiße, jetzt sind wir wegen 0-0, müssen wir jetzt 8 Stunden zurück nach Hamburg brettern. Und war richtig schlecht gelaunt. Ich hatte richtig schlechte Laune, weil das Spiel so schlecht war. Und ich in München war und 8 Stunden Autobahn vor mir hatte. Dann klingelte der Wecker. Und die Moral von der Geschichte ist, will ich nur ganz kurz sagen, ist, Träume müssen nicht in Erfüllung gehen, Leute. Manchmal ist die Realität besser als jeder Traum. Das wollte ich nur kurz vorwegschieben.
Okay, das war der sportliche Teil. Jetzt kommen wir.
Die Geschichte ist so scheiße.
Junge,
da kommt irgendeine Pointe. Du bist aufgewacht und hast gemerkt, scheiße. Wir haben ja 5-1 gewonnen oder sowas.
Genau. Die Pointe ist ja in dem Fall die Wahrheit. Es war ein sehr schönes Spiel, finde ich. Es war sehr emotional bei mir zu Hause. Erst habe ich mich beschwert, habe gesagt, was, das ist doch ein Elfmeter? Dann habe ich so überlegt, Moment, wie, jetzt krieg der Rot? Ich habe mich ja sogar in der WhatsApp-Gruppe noch beschwert. Und dann habe ich noch gedacht so, ein 1-1 würden die wahrscheinlich schaffen, aber wenn die 80 Minuten lang in Unterzahl spielen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hatte zu dem Zeitpunkt aber natürlich noch richtig Angst, weil auch die Bayern mit 10 Mann, diese individuelle Klasse, die sie haben, ich habe mich nie so bis irgendwie Mitte der zweiten Halbzeit, ehrlich gesagt, erst beim 4-1 habe ich mich einigermaßen sicher gefühlt. Bis davor habe ich immer noch gezittert. Man hat es dann auch an dem Tor von Lewandowski gesehen, diese individuelle Klasse. Selbst wenn offensichtlich war, dass es da nicht stimmt und irgendwie untereinander und die Mannschaft und was weiß ich, was da alles im Argen liegt. Man hatte immer das Gefühl, durch so eine Einzelaktion von irgendeinem kann immer irgendwie was passieren. Und man kennt es, dieses klassische 2-0-Ergebnis oder du führst mit 2 Toren, dann schießen die den Anschlusstreffer und dann fliegen am Ende die letzten 10, 15, 20 Minuten, was weiß ich, fliegen dann die Bälle in den Strafraum und es passiert in der allerletzten Minute ein Unentschieden. Wie scheiße wäre das?
Gegen 10 Mann, ey.
Ja. Das kann man sich eigentlich
das gar nicht vorstellen. Das wäre ja unfassbar
das passiert
kacke.
Ja eigentlich da wäre ich so bedient gewesen, wenn das passiert wäre. Deshalb war
ist aber nicht.
Nee, ist aber nicht. Und deshalb war ich dann sehr froh. Ich finde, die Eintracht hat es trotz der Überzahl, natürlich war das irgendwie der Kasus Knacktus war diese rote Karte von Boateng. Ich glaube aber, und das lässt sich natürlich jetzt schwer beweisen und leicht sagen, wir hätten an dem Tag auch gegen 11 Bayern gewonnen. Und die Eintracht war phänomenal gut. Das hat einfach alles geklappt. Und sie waren einfach wirklich stark. Sie haben das Maximum rausgeholt gegen die wirklich auch schlechten Bayern, das muss man auch so sagen. Die waren einfach schlecht. Die haben unfassbar viele Passfehler drin, Stockfehler, keine Ahnung, taktisch. Es war einfach, du hast wirklich gesehen, es ist fast eine tote Mannschaft. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, so ohne die Eintracht-Brille. Aber es waren an dem Tag wirklich zwei unterschiedliche Formen. Also die Form der Mannschaft mal komplett diametral entgegen.
Du kannst ja halt, das ist immer schwer zu bewerten, so ein Spiel mit 10 Mann, aber du kannst ja zumindest bewerten, dass Frankfurt wäre so oder so mit 1-0 in Führung gegangen. Ich weiß nicht, wer wurde gefoult, ich habe schon gar nicht mehr im Kopf.
Paciencia,
der war ja durch. Also es war ja eine rote Karte, das war eine Notbremse, der hätte wahrscheinlich ein Tor geschossen so oder so, weil die Bayern vorher nicht aufgepasst haben, einen Konter zugelassen haben.
Ja.
Und da hast du halt schon gemerkt, irgendwie da fehlt schon wieder was. Da ist schon wieder die Abstimmung ist nicht richtig, die Abstände stimmen nicht zwischen
Mittelfeld und Abwehr. Das war ja auch schon eine komische Aufstellung. Alaba in der Innenverteidigung aus irgendeinem Grund.
Ja, weil sie keine mehr hatten.
Ja, naja, doch, hatten sie ja schon. Also mit Pavard und Boateng eigentlich schon. Also es war schon irgendwie eine merkwürdige Aufstellung, auch von den Bayern, wo du das Gefühl hattest, also ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um sozusagen mal was ganz Neues auszuprobieren? Mit Davis auf links, weiß ich nicht. Also für mich wirkte das schon alles ein bisschen komisch.
Also ich meine, die komplette Leistung der Mannschaft an zwischen Stürmer und Torwart war nun wirklich auch ohne Leben, hatte ich ein bisschen das Gefühl. Gerade dieses 1-0 hat mir das, wie die Bälle erarbeitet wurden, wie auch Coutinho leichtfertig den Ball da im 16er verliert, woraus der Konter entsteht. Und diese Situation gab es an vielen Ecken, dass ich nie das Gefühl hatte, dass Bayern München diesen Kampf annehmen will,
der offenkundig ist, wenn du Frankfurt in der Situation, in der du bist, als Gegner auswärts hast und weißt, welchen Fußball die spielen. Ich weiß nicht, ob das dieses berühmte gegen den Trainer spielen Gefühl schon war, ob da einfach nicht genug Druck drauf war. Aber wenn du nur siehst, dass der Einzige, der vorne ein Tor schießen will, ist Lewandowski ist und der Einzige, der
persönlichen hinten... Gründen.
Ja, genau. Aus persönlichen Gründen Tor schießen will, meinst du?
Ja, ist so.
Ja, genau. Einfach den Rekord weiter.
Ja, ja, aus seinem der macht sein eigenes Ding daraus.
Das ist wahrscheinlich auch
jetzt. 10. Spiel, 10. Tor.
Ja, das macht, zieht er jetzt wahrscheinlich 34 Spieltage so durch. So, ja. Und Manuel Neuer hält regelmäßig den Arm, weiß ich, also rechte Arm, der Reklamierarm.
Ich habe Reklamierarm, ja.
Ja, ja, aber es ist, ja.
Und das war's. Und ansonsten fehlt, auf jeder Position hat irgendwie Kampfgeist gefehlt. Und ich bin da voll dabei, dass in so einem Spiel du mit Kimmich und Thiago auf Doppelsechs angefangen, aber die haben so ein bisschen die Leute gefehlt, die versucht haben, diesen Kampf anzunehmen.
Ich glaube, dass man das in den letzten Wochen und Monaten absehen konnte. Das ist wie eine Serie. Wenn man lang genug Fußball konsumiert, dann hat man alles irgendwie schon mal gesehen. Und genauso wie man bei einer Serie das Gefühl hat, okay, es gibt so gewisse Skripte, die immer sich wiederholen, gewisse Dramaturgien, die sich wiederholen. Man weiß ungefähr, was jetzt passieren könnte. So hat man das Gefühl bei den Bayern in den letzten Wochen auch gehabt. Ich glaube, dass Kovac von Anfang an nicht die Wunschlösung war. Und das hat ihn schon geschwächt, auch in Augen der Stars. Ich glaube, dass er dann aus dieser Position heraus sich nie wirklich freischwimmen konnte, dass er die Spieler nie wirklich von sich überzeugen konnte. Das fing ja auch schon in seinem ersten Jahr an mit dieser Geschichte mit Müllers Frau und was da alles für Respektlosigkeiten auch öffentlich geworden sind. Das sind ja nur die Sachen, die rausgekommen sind. Ja. Er hat zwar das Double geholt, das hat ihm ein bisschen Ruhe gegeben, aber er war bei den Fans umstritten.
Trotz Kovac
weil haben er, sie das Double ja, geholt. Vielleicht. Er war aber umstritten, weil er, weil es keinen klaren Plan gab, zu erkennen gab, meine ich, dass es oft rumpelig war, die Spiele knapp gewonnen wurden, dass es eben nicht mehr diese Fußballfeste gab wie unter Guardiola oder Heynckes. Also er war nie frei von Kritik und ich glaube, dass die Spieler das auch immer ausgenutzt haben, auch ihre Unzufriedenheit darauf zu projizieren. Thomas Müller, der ja jetzt nie sich öffentlich hinter den Trainer gestellt hat oder glaubwürdig zumindest nicht und bei dem, wo ich immer das Gefühl hatte, okay, der spielt jetzt nicht so viel und der hat gar keinen Bock mehr auf Kovac, so, das hat den einfach geschwächt. Und du hast in den letzten Monaten gesehen, die Mannschaft hat überhaupt keinen Plan mehr gehabt, die haben sich nur noch die Ergebnisse zurechtgerumpelt, sowohl in der Bundesliga gegen teilweise echt schwache Gegner, im DFB-Pokal gegen Bochum wirkten die sich dazu nur 2-1. Es war alles so absehbar, dass jetzt so der Zeitpunkt gekommen ist, wo Kovac geht. So. Und ich glaube, dass die Spieler vielleicht auch unbewusst dieses Momentum auch dann angenommen haben und sich gesagt haben, okay, ey, ihr seht's doch, wir quälen uns, hier muss was passieren, keiner hat mehr so richtig Bock, ihr müsst das jetzt lösen. Und dann gab's diesen finalen Kollaps, jetzt in dem Fall in Frankfurt, gegen eine Frankfurter Eintracht, die die Qualität hat, die Mentalität hat, dass sie eben diesen Kollaps auch herbeiführt. Wenn Bochum, es hätte ja auch schon Bochum sein können, sozusagen, dieser Kollaps, ja. Aber die haben halt ein bisschen zu wenig Qualität gehabt, um am Ende das Spiel zu gewinnen. Und Frankfurt hat die Qualität und die haben's halt dann eben zu Ende geführt, den letzten Streich, sozusagen. Und jetzt wird wahrscheinlich das passieren, was immer passiert. Jetzt sehen sich die Spieler, die auch zuvor ihre Unzufriedenheit kundgetan haben, natürlich in der Pflicht zu zeigen, dass sie es besser können, dass es am Trainer lag, dass sie die Spiele gewinnen können. Und ab jetzt wird man vermutlich eine andere bayerische Mannschaft sehen. So, ich glaube, dass die Gegner, die jetzt kommen,
haben die Arschkarte.
Die haben die Arschkarte, so, weil wirklich, das ist halt, jetzt ist wieder der Wechsel. Das haben wir alle schon tausendmal gesehen. Und die Bayern haben die Qualität. Und sie haben ja das Problem, jetzt viele Verletzte zu haben. Das ist natürlich. Das
wollte ich gerade sagen. Man darf aber, also ich finde auch, also dass Kovac nicht zu den, der wurde nie geliebt von den Bayern, dass der Wechsel irgendwie auch unter einem schlechten Stern schon stand. Er war ja auch letztendlich der, gegen den sie dann im DFB-Pokalfinale unterlegen waren. Und dann sollte er dann gleichzeitig der Neue sein. Das war, glaube ich, schon auch ein schwerer Stand von Anfang an. Klar, man kann auch sagen, ja, Respekt, dass er mit der Eintracht den Titel geholt hat. Aber ich glaube, dass du als Spieler dann vielleicht auch so eine gewisse Eitelkeit hast. Das war ja auch ein, sagen wir mal, auch ein bisschen unglücklich, die Niederlage im DFB-Pokalfinale. Und der wurde dann nicht mit offenen Armen, weder von den Münchner Fans aufgenommen, auch nicht von den Spielern. Er wurde mehr oder weniger durchgedrückt von einigen wenigen. Und ich glaube, dass das von Anfang an eben keine große Liebe war. Und ja, das ist so ein bisschen wie das, was wir auch bei Dortmund immer geredet haben. dass das halt dann, da klar ist da eine individuelle Qualität, mit der kannst du sogar Titel gewinnen, wenn eben die Liebe zum Trainer nicht da ist, aber auf Dauer ist das einfach wie in so einer schlechten Ehe, dass es dann irgendwie zu viel Reibung gibt und zu viel Unzufriedenheit. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, er hat auch die Bayern, wie oft haben wir hier drüber geredet und gesagt, ja, war ein Sieg, war aber nicht so richtig geil. Du hast tausendmal hier drüber gesprochen, dass es taktisch nicht geil war. Wie viele Spieler hat er wirklich auch besser gemacht? Gnabry kannst du überlegen, aber war der nicht eh schon auf dem Niveau? Also hat er ihn vielleicht einfach nicht schlechter gemacht, sondern das Niveau dann genommen. Er hat viele Spieler bekommen, Coutinho, den hat er nicht richtig integriert, wenn du so willst. Junge Talente sind keine irgendwie groß unter ihm, finde ich, in Erscheinung getreten. Er hat natürlich auch Verletzungspech gehabt. Man muss sagen, dass mit Sané im Winter der Königstransfer geplatzt ist, dass dann die Innenverteidiger ausfallen. Das hat ihm natürlich alles nicht zugespielt. Das hat, vielleicht hätten die Bayern jetzt 6, 7, 8, 9 Punkte mehr.
Und sie haben keinen Weltklasse-Sechser, finde ich. Ja. Das muss man auch mal, ich finde die Kaderpolitik der Bayern, das ist aber trotzdem ein guter Trainer muss aus dieser Mannschaft mehr rausholen als das, was Kovac rausgeholt hat. Und es ist halt eben auch die Perspektive und die Vielzahl der krunkeligen Spiele und Ergebnisse der
letzten Monate. Und dann aber auch die Aussagen, die er gemacht hat. Ja. Ne? Also letzte Woche dann irgendwie vor dem Spiel gegen die Eintracht die Fans als die besten Fans der Liga zu loben. Ne? Das ist schon strange, wenn du das
Müller von einem Müller-Ding.
Ja. Also du kannst ja sagen, es sind überragende Fans, dann würde jeder sagen, ja, es sind überragende Fans. Aber zu sagen, es sind die besten, ist ja so eine absolute Aussage, die du als Trainer dann führst, auch für andere Vereine in Zukunft. Ja, aber auch gerade für den Verein, den du gerade trainierst, der ist lang genug im Geschäft, um zu wissen, dass das halt nicht gut ankommt.
Viel schlimmer finde ich, was er aber gesagt hat über die Spieler von Liverpool.
Also, was hat er gesagt?
Dass er gesagt hat, sie haben über Liverpools Fußball geredet, dann meinte er, du kannst mit einem Auto, das maximal 100 km/h fährt, keine 200 km/h auf der Autobahn
fahren. Ach so,
ja. So, okay. Da verlierst du die Spieler mit in der Kabine, weil die Spieler nämlich bei Bayern schon den nötigen Größenwahnsinn haben, um zu sagen, wir wollen schon besser sein als Liverpool, wir wollen um den Champions League-Titel mitspielen. Und
aber das sind jetzt allein schon so drei Aussagen jetzt aus jüngerer Vergangenheit, die wir mal so jetzt hier gefunden haben, die eben zeigen, dass Niko Kovac vielleicht da noch ein bisschen die Erfahrung fehlt.
Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir auch vorstellen, dass er keinen Bock mehr hatte. Da wirkte auch auf mich jetzt, es sind auch so Fotos aus der Pressekabine gekommen, so wo er so da saß, so desillusioniert. Und ich habe ja viele Pressekonferenzen mit ihm geguckt, früher, als er noch bei der Eintracht war und so. Und man hatte schon das Gefühl, dass er in einem Modus jetzt ist, wo er wütend ist, so ein bisschen. Wo er sich sagt, so fuck it, ich habe keinen Bock mehr. Also ist jetzt so meine Einschätzung, muss nicht stimmen, aber ich glaube, dem war jetzt irgendwie das, der hatte auch nicht mehr so richtig Bock.
Ja, ich meine.
Und jetzt sind wir irgendwie in der Bild, das finde ich auch irgendwie schäbig, sind irgendwie jetzt wohl geleakt, was er so wohl in der Halbzeitpause so gesagt hat an die Mannschaft, die Worte, die er an die Mannschaft gerichtet hat.
Habe ich nicht gesehen, was
er sind wohl gesagt? aus der Spielerkabine, was auch schäbig ist, sowas rauszugeben. Aber
was hat er denn gesagt? Ich hab's
nicht gesehen. Hat schon deutliche Worte halt, also hat wirklich auch die Spieler an die, hat halt gesagt, Gnabry, du verlierst zu viele Bälle, zu leicht, Boateng, so kann man da nicht in Zweikampf, also hat wohl schon jeden einzelnen an die Wand gepinnt.
Aber er hat es intern gemacht und er hat ja offensichtlich auch recht, weil die Fehler wurden ja gemacht und letztendlich wurden sie von den Spielern gemacht.
Absolut, er hat inhaltlich recht. Ich sag nur, es war nicht mehr diese Harmonie. Du kannst ja auch sagen, hey, mach das mal ein bisschen besser, oder du kannst sagen, Alter, was spielst du für einen Rotz? Ne? Es gibt so zwei Möglichkeiten, wie du dich rangehst. Und ich glaube, dass er einfach schon auf Ärger so, also er ist ja nicht mehr der Konfrontation, er ist ja der Konfrontation nicht mehr aus dem Weg gegangen, das weißt du, sondern er war so ein bisschen, mir ist scheißegal, ich sag jetzt, wie es ist, die Eintracht hat die geilsten Fans, du spielst scheiße und ich hab kein Bock,
es ist halt trotzdem nicht dem FC Bayern angemessen, solche Aussagen zu treffen. Das ist das Problem, dass er nie so richtig in diese Rolle reingewachsen ist, auch jetzt nicht. Wenn ich das, ich finde auch, Erfahrung ist da keine Ausrede. Erstens ist Kovac so alt wie Guardiola, also das vergisst man gerne mal. Und zweitens, guck dir an, wie Nagelsmann letzte Woche auf der Pressekonferenz seiner Mannschaft wirklich seziert auseinandergezählt hat. Und die gewinnen danach beide Spiele mit und schießen dabei 14 Tore, wo du schon merkst, okay, der hat da anscheinend den richtigen Knopf gefunden. Und Kovac hat das anscheinend genau den gegenteiligen Knopf gefunden. Die sind halt mit jeder Aussage, sind seine Mannschaft rein zufällig schlechter geworden. So. Mhm.
Man weiß aber ja auch nicht, was davor alles gewesen ist. Ich finde es dann auch ein bisschen ungerecht, jetzt in so einem Moment, Spieler, die ein Interesse daran hatten, die loszuwerden, haben natürlich jetzt auch ein Interesse daran, dass er als jemand, das macht mich ganz nervös. Ich kann gar nicht zu Ende reden, wenn du mir so
genau, genau. Ich möchte das unterstreichen, was du sagst, weil mir natürlich jetzt wird ganz viel geleakt und es gibt auch schon Artikel, wo Kovac plötzlich in einem guten Licht dasteht und wo du dann denkst, okay, haben die vielleicht mit Kovac oder mit Kovac vertraut gesprochen? Dann gibt es Artikel, wie du gesagt hast, wo Kovac an die Wand genagelt wird. Können wir alles nicht bewerten? Vielleicht stecken irgendwelche Interessen, vielleicht ist es nicht so. Wir können bewerten, wie der Fußball auf dem Platz aussah. Und das waren jetzt halt innerhalb einer Woche zwei absolute Offenbarungseide für den FC Bayern München.
Ja,
das
hast du Taktiktafel oder was?
Nee, habe ich nicht. Ja, mein PC ist leider am Arsch. Ich habe eine Taktiktafel, aber die ist auch am Arsch-PC. Ich bin jetzt hier mit dem schönen anderen PC.
Dem Gesichts-PC.
Mit dem Gesichts-PC. Okay. Mit dem Gesichts-PC. Nee, was ich sagen wollte, du hast halt, diese Mannschaft hat nichts mehr von diesem Esprit gehabt, den sie noch 2 Jahre zuvor oder halt 5 Jahre zuvor hatte. Die ist halt langsam, aber sicher immer schlechter geworden. Aber du hast es halt spätestens jetzt gemerkt gegen Bochum, wo dann überhaupt keine Raumaufteilung mehr drin war. Wo dann gefühlt jeder gemacht hat, was er möchte. Warum das so war, ob Kovac keine Vorgaben gegeben hat oder ob die Vorgaben nur nicht eingehalten wurden, wie es Kovac ja auch selber angedeutet hat.
Wie es auch Spieler schon gesagt haben. Also Neuer hat schon mal ganz klar gesagt, der Trainer gibt Vorgaben, aber die Spieler halten sich
nicht. Das hat er jetzt auch in diesem geleakten Artikel, hat wohl Kovac zu den Spielern gesagt, ich sag euch, was ihr machen sollt und ihr macht es einfach nicht.
Ja,
und dann, das ist aber auch eine Offenbarungsart.
Genau, das ist eine Offenbarungsart, aber das ist halt die Aufgabe deines Trainers. Du bist halt der Verantwortliche am Ende, so blöd wie es klingt.
Nein, finde ich nämlich
nicht. Natürlich,
ich finde schon. Nein, bei Bayern München geht das in meinen Augen schon lange einen Schritt weiter. Ich habe und da habe ich diese starke, das ist eine offensichtliche These von, dass der Fisch immer im Kopf stinkt, dass das Problem nicht Kovac ist. Der hätte im Prinzip machen können, was er will. Das ist, er ist nicht deutscher Meister geworden, weil er letztes Jahr so guten Fußball gespielt hat, sondern er ist deutscher Meister geworden, weil Borussia Dortmund die Saison verschenkt hat. Sonst wäre er letzte Saison schon nicht deutscher Meister geworden und dann wäre er letztes Jahr im Sommer schon
gegangen. Der hat auch eine starke Rückrunde gespielt.
Ja, trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass man sich da schon getrennt hätte, weil alles, was Verantwortliche rund um Rummenigge, Hoeneß oder auch Salihamidžić, der ja noch am wenigsten, aber was die über den Trainer und das Umfeld gesagt haben und über seine Arbeit, haben einfach gezeigt, dass es keinen Rückhalt für den gibt. Wenn jetzt Uli Hoeneß sich hinsetzt und sagt, Martinez spielt demnächst wieder die 6, dann...
Das ist klar, das ist ein Problem, aber das ist, wie gesagt, das Thema hatten wir ja schon mal. Glaubst du dir, dass ein Heinkes sich sowas hätte bieten
lassen? Nein, genau, lassen? Aber
das ist doch... Das ist ein Guardiola oder ein Van Gaal, die hätten dann sofort reingekrätscht.
Genau, das ist doch das, worauf ich hinaus will. Dass die ganze Diskussion über Kovac und was er richtig oder falsch gemacht hat, vollkommen egal ist, weil der Typ wahrscheinlich schon irgendwann in der letzten Saison der Fehler entdeckt wurde und man dementsprechend versucht oder man nur diesen Super-GAU gebraucht hat, um ihn zu beenden. Weil Bayern München braucht bei den, jetzt muss ich mich nicht beleidigen, bei den Vorderen in diesem Verein, die sie da haben, die werden jetzt suchen nach der Allegri Juventus, der frei ist. Die werden, Mourinho wird Thema sein. Vielleicht, selbst Rangnick ist wahrscheinlich nicht.
Ten Hag ist Thema auch.
Ja, aber das wäre schon wieder diese Variante wie ein Kovac in meinen Augen, der sportlich und taktisch sehr wichtig ist. Aber ich glaube, diese Mannschaft braucht jetzt irgend so einen, deswegen redet ja jeder von Jupp Heynckes. Und sei mal sicher, dass, wenn sich Rummenigge und Hoeneß über Trainernachfolgen unterhalten, dass die nicht über junge Konzepttrainer reden jetzt.
Aber am Ende des Tages ist Kovac, finde ich, einfach auch daran gescheitert, dass er es nicht geschafft hat, diese Mannschaft hinter sich zu bringen. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, die du als Trainer von Bayern und in dem Star-Ensemble, wahrscheinlich in jeder großen Star-Mannschaft irgendwie, oder vielleicht auch in jeder Fußballmannschaft irgendwie schaffen musst, dass die Mannschaft dir blind folgt, dass du eine Mannschaft formst, wo jeder für jeden da ist und die Mannschaft dir als Trainer glauben. Das sind die zwei fundamentalen Dinge, die Kovac nicht geschafft hat. Er hat keine Mannschaft geformt und er hat die Mannschaft nicht hinter sich gebracht. Und daran ist er letztendlich auch gescheitert. Und das, finde ich, muss man ihm ankreiden. Ob die Mannschaft ihm es leicht oder schwer gemacht hat, sei mal dahingestellt. In Frankfurt hat er es geschafft. Die Mannschaft ist ihm durchs Feuer gefolgt und deshalb hat er Erfolge gefeiert. Er wollte und deshalb hält sich mein Mitleid, weil ich auch ganz oft von vielen Leuten gefragt wurde, ob ich Mitleid empfinde oder Schadenfreude. Weder das eine noch das andere. Ich empfinde null Mitleid mit Kovac, weil er wollte das, er konnte so schnell Frankfurt gar nicht Richtung Bayern verlassen. Er hatte eine Ausstiegsklausel für den FC Bayern. Er wollte an die Säbener Straße, er wollte nach München, er wollte in dieses Haifischbecken, wohlwissend, dass da andere Regeln herrschen. Das weiß jeder in Deutschland. er wollte da sein Glück suchen. Er hatte in Frankfurt hatte er die ganze Stadt hinter sich, bereit, ihm ein Denkmal zu bauen. Er wollte das nicht. Er wollte die Wohlfühloase, sage ich mal, verlassen und das Abenteuer Bayern, weil er sich als einen Spitzentrainer gesehen hat. Insofern habe ich kein Mitleid. Ich empfinde aber auch keine Schadenfreude, weil natürlich aus Frankfurter Sicht wir ihm den letzten Titel zu verdanken haben. Wie der Abgang war, finde ich immer noch scheiße. Habe ich auch alles schon zu gesagt. Aber ich empfinde keine Schadenfreude, dass er gescheitert ist in München. Ich finde es für ihn persönlich ist es schade. Ich glaube, es wird auch gar nicht so einfach für ihn einen Top-Verein zu finden.
Weil er ist nicht der, ich glaube.
Vielleicht auch einfach kein Top-Trainer ist.
Ich glaube, er ist ein sehr, sehr guter Trainer, wenn es um die Mischung aus taktisch eine Mannschaft einstellen und sie emotional zum Ziel tragen. Und sowas funktioniert bei Bayern München nicht. Bei Bayern München brauchst du einen Dompteur, der sich hinstellt und diese ganzen Superstars im Griff behält. Weil ein Kovac offensichtlich, also ist einfach jetzt steile Thesen und so, ne? Aber ein Kovac lässt sich, ein Coutinho lässt sich von Kovac nicht viel erzählen, wenn er schon von Zinedine Zidane trainiert worden ist.
Ich weiß es nicht, aber ob das so ist. Das Beispiel Nagelsmann hast du ja auch, weißt du, oder ich glaube.
Nagelsmann würde jetzt bei Bayern München auch wahrscheinlich irgendwann scheitern. Natürlich ist Nagelsmann.
Tuchel vielleicht scheitert auch nicht in Paris.
Er steht herbe in der Kritik.
Ja, gut. Ich glaube nach wie vor, Zidane hat das Team zum Beispiel nicht hinter sich in Real, wie man hört. Also ich glaube, dass du als Trainer eine Menge irgendwie schon auch, wenn du unbekannt bist, ich glaube, du kannst auch den Respekt von einem Coutinho und von einem Pipapo kannst du gewinnen, wenn du es gut machst, glaube ich schon.
Du musst halt gewinnen. Also du musst gewinnen und du musst genau. Ich glaube halt, dass man da auch, vielleicht bin ich da selber naiv, aber ich glaube, die Spieler merken halt schon, wenn sie spüren, ja, das bringt mich weiter. Ja, wir haben eine Chance zu gewinnen. Ja, das macht mich besser, dieses Training und das, was wir im Spiel machen. Ich glaube, dass damit über diese Schiene kannst du schon machen. Bei Bayern vielleicht nicht ganz so sehr, wie du es vielleicht bei Hoffenheim oder bei Frankfurt machen kannst. Da sind die Spieler noch auf eine andere Art und Weise hungrig. Aber ich denke schon, dass das ein Pfeiler ist, dass das ein Grundpfeiler sein muss. Und nach allem, was von sehen konnte auf dem Platz von Bayern München, hatte ich nicht das Gefühl, dass Kovac diese Mannschaft stärker gemacht hat, als die Summe ihrer Teile ist. Ich glaube, das haben diese Spieler auch ganz deutlich gespürt und die Spieler von Bayern München lassen sich das nochmal ganz anders spüren.
Ja,
darfst du nicht vergessen, dass halt Gnabry und Süle, die haben mit Nagelsmann zusammengearbeitet, die haben halt mit Pep Guardiola zusammengearbeitet, die haben mit Klopp, hat Hummels und Coutinho haben jahrelang mit Klopp zusammengearbeitet, da sind aber welche, die haben mit Tuchel zusammengearbeitet, die haben halt wirklich das Beste erlebt, was an Trainern sind. So, und dann reizt halt vielleicht, muss Kovac gar keine Pflaume sein oder gar kein Loser, aber es reicht halt, wenn er nicht nur 5% weniger gut ist und diese Spieler machen ihre Nasen nach oben und
denken. Ja, du darfst aber nicht vergessen, dass ein Coutinho kommt ja schon in eine kränkelnde Mannschaft rein. Der ist ja erst im Winter gekommen und wir haben ja schon erzählt, diese Spannungen, die gab es ja schon seit letzter Saison. Und dann gibt es da ja Alpha-Tierchen in der Kabine, der Müller, ein Sprachrohr der Mannschaft, der mit dem Trainer nicht ist und so. Da kommt dann ein Coutinho und der wird dann auch gucken, wie sind die Schwingungen innerhalb der Mannschaft und so weiter.
Ja, aber Jungs, guck mal, es gibt doch auch noch einen Punkt, der ganz interessant dabei ist, weil es war ja offensichtlich Hoeneß, der dafür gesorgt hat, dass Kovac, der sich dann für durchgesetzt hat, dass er diese Position bekommen hat, dass das Vertrauen von Bayern München in die Hände von Niko Kovac gelegt wurde, dass sich über die Zeit, also entweder ist das Vertrauen von Hoeneß in Kovac weiter gesunken oder die Macht des Wortes von Hoeneß im Verein ist mittlerweile so schwach, also so dass sie nicht mehr den Trainer
schützen können. Darf ich da kurz, so wie ich es jetzt gelesen habe, bei Raphael Honigstein, Journalist, der da immer bei Bayern selbst informiert ist, war es tatsächlich so, dass Hoeneß der letzte überbleibende Fürsprecher war und gesagt hat, wir wollen noch dem die Woche geben. Und dass Rummenigge und auch Salihamidžić sehr stark darauf gepocht haben, dass man es nicht tut. Und dass dann aber Kovac halt von sich aus kam und gesagt hat, ey Jungs, wenn ihr nicht 100% in mir steht, macht das keinen Sinn mehr.
Und das ist auch völlig es wäre Quatsch gewesen, das jetzt noch weiter durchzuziehen. Im Prinzip stand Kovac von Anfang an auf einem ganz, ganz schweren Posten und er hat trotz des Doubles war er nie kritikfrei. Denkt mal dran, dass es auch im letzten Jahr Momente gab, wo eigentlich alle Buchmacher der Meinung waren, okay, der wird die Rückrunde nicht als Trainer bei Bayern sehen. Und ich glaube, dass dieser interne Machtkampf vielleicht auch eine große Rolle spielt. Hoeneß und Rummenigge, das sind zwei Alpha-Menschen und Kovac war Hoeneß' Wahl und er hat das vielleicht auch so ein bisschen mit seinem Ego verteidigt, weil das an seine eigene Machtposition gekoppelt war in seinen Augen irgendwo ein Stück weit, dass er gesagt hat, nö, Kovac ist im Eintracht, ich drück den jetzt durch und wir haben ja das Double gewonnen und so weiter und so fort. Vielleicht ist das auch einfach so ein internes Ding. Aber ich glaube,
Wenn man die letzten Monate und so weiter betrachtet, dann kann es gar keine andere Entscheidung geben, als dem jetzt ein Ende zu setzen. Dafür war einfach genau. Kovac auch viel zu sehr weich geprügelt schon. Und ob er da jetzt die Schuld trägt oder die Spieler die Schuld tragen oder was auch immer, aber die waren an einem Punkt, diese Ehe war an einem Punkt, wo es keinen Sinn mehr gemacht hat, das weiterzuführen. Und deswegen ist das folgerichtig. Die Frage ist jetzt, wer wird der Nachfolger? Da können wir vielleicht noch eine Minute kurz drüber reden und dann würde ich gerne mal weiter galoppieren. Es gibt verschiedene Personalien, die so diskutiert werden. Ten Hag ist Trainer Amsterdams. Da gab's vor, weiß nicht, 2 Wochen oder so schon mal die Aussage, dass er Bayern machen würde. Es gab auch das Signal aus dem Amsterdamer Vorstand, dass man ihn ziehen lassen würde. Also das ist ja eigentlich schon mal eine komische Situation, dass jemand, der bei Amsterdam, also auch einem großen Verein, die im Champions League Halbfinale standen, dass überhaupt der sich dazu äußert, dass er zu den Bayern gehen würde. Das ist ja schon mal strange, ja. Und das dann in so einer Situation, vielleicht ist da tatsächlich schon mehr im Vorfeld besprochen worden, als man jetzt so weiß. Mourinho wird immer wieder, glaube ich, vornehmlich von Fans gesprochen, weil er auf dem Markt ist, weil es ein Welttrainer ist und weil es vielleicht auch der Bedarf nach einem Welttrainer ist, nachdem man diesen, sag ich mal, relativ unbekannten Trainer Kovac unter Vertrag hatte. Das ist ja immer auch so eine Sinuskurve. So, jetzt hast du so einen Jungen, so ein Experiment. Jetzt brauchst du vielleicht wieder jemanden, der schon ein bisschen älter ist und ein paar Schlachten geschlagen hat. Du bist, glaube ich, nicht in der Lotterie.
Nee, ich habe eine Frage.
Ja.
Ob wir eine Umfrage machen wollen. Bei Transfermarkt gibt's eine mit den heiß gehandelsten Kandidaten. Wir könnten jetzt auch eine machen und dann könnten wir unseren Chat abstimmen lassen und das abgleichen mit der auf Transfermarkt. Das fände ich ganz interessant, oder nicht?
Ja, können wir machen.
Weiß nicht, ob das die Regie spontan
ein. Du hast Mourinho, du hast Ten Hag, du hast Rangnick auf jeden Fall als heißen
Kandidaten,
den du auf jeden Fall machen musst. Und Allegri musst du auf jeden Fall
rein. Pochettino wird hier noch, Mourinho und Wenger.
Wenger. Ja, Wenger, das müsste ja noch einmal.
Hauptsache, wir setzen nicht Jupp Heynckes mit in diese
Auswahl. Ich weiß nicht, liebe Regie, wäre das noch machbar? Dann können wir es nach der Werbung auflösen.
Ist jetzt ein Stille. Bisschen spontan. Die sind alle nicht da.
Die sind so dieses Arschloch. Was kommt denn mit so einem Vorschlag jetzt?
Da müssten wir den natürlich jetzt mal schreiben, was wir da alles drin
also
haben.
Also, was wollen. Tatsächlich auch Honigstein jetzt, ich zitiere immer nur andere, aber das muss man bei solchen Dingern leider machen. Der sagt, dass die beiden heißen Kandidaten Allegri. Also neben Ten Hag sind die beiden heißen Kandidaten Allegri und Rangnick.
Genau.
Die große Frage jetzt lautet, zu wann man den Trainerwechsel macht. Hansi Flick hat jetzt übernommen. Gerland soll wohl noch ins Trainerteam stoßen.
Gerland ist als Co-Trainer dabei.
Ja. Und das auch Miroslav Klose eventuell sollen das Trainerteam verstärken, wo du dann nochmal so einen Weltmeister hast, einen großen Namen. Das wäre interessant und kann ich mir auch vorstellen, dass wenn man jetzt gegen Piräus und dann das Spiel gegen Dortmund am kommenden Wochenende, darf man nicht vergessen, das Spiel gegen Dortmund am kommenden Wochenende, wenn man da jetzt mit Rückenwind reinkommt, dass man die Personalie Flick, der als Weltmeister-Co-Trainer ja auch ein gewisses Ansehen hat, dass man dann so eine Heikes-Lösung baut und dann zumindest bis Winter, vielleicht bis zum Ende der Saison ihn nimmt, um dann nochmal halt an Ten Hag rumzuprobieren.
Ja, aber dann verschenkt man, oder also Pochettino, ich weiß, das finde ich immer schwierig. Das ist so damals wie Chelsea, die im Champions League-Siegerjahr, war es 2012 oder wann? Nee, war doch, ne? 2012, ne? Als sie Mourinho rausgeschmissen haben und dann den damaligen Assistenten, wie hieß er noch?
Der Grand,
auch, oder?
Bitte? Nee, war das nicht der
Israel? Der zu Schalke
gegangen? Ja, der auch zu Schalke. Di Matteo.
Also Di Matteo.
Der, der dann die Saison zu Ende gespielt hat und ist dann
Champions League-Sieger
geworden. Alter, wie krass. Der ist Champions League-Sieger geworden und hat dann, wurde dann danach quasi auch rausgeschmissen. Und was machst du denn, wenn Flick Erfolg hat? Also.
Ja, das ist ja wieder das große Problem. Das wäre die große Frage. Du hast ja dann hast du nicht zufällig Flick im Sommer installiert, sagen wir es mal so. Die waren ja, Kovac hatte ja nie so dieses Riesenstanding. Und wenn du dann guckst, dass du so einen bekannten Co-Trainer installierst.
Aber der hat im Vereinsfußball
auch noch nie wirklich Erfolge gehabt.
Ne? Nee, aber dann denkst du ja schon so ein Szenario mit, sagen wir es mal so. Ja. Du hast natürlich jetzt du hast ein paar, die jetzt sofort verfügbar sind. Allegri, Mourinho eben. Aber Ten Hag zum Beispiel ist wahrscheinlich auch mit seiner Spielidee jemand, den du eher am Anfang der Saison
die Zeit geben möchtest. Aber dann sag doch mal, was ihr jetzt geil findet.
Ich würde halt tatsächlich diese Woche abwarten und dann gucken, ob sich dieses Flick-Modell nicht auch
bewährt. Was wäre deine gewünschte Variante?
Hansi Flick. Ja, habe ich doch gerade gesagt.
Du hast gesagt abwarten.
Ja also abwarten, Flick. Abwarten. Also wenn sie jetzt 5-0 gegen Dortmund verlieren nächstes Wochenende, okay, dann würde ich auch sagen, hol dir den Mourinho jetzt sofort ran. Obwohl Mourinho
okay,
wenn sie
nicht holen. Also
Mourinho hat den Dortmund ja schon zugesagt.
Ja. Weißt du, was hast du? Wen fändest du geil?
Ich glaube, dass Ralf Rangnick, der die Kompetenz hat, der hat Erfolge gefeiert in Leipzig, der kennt das Geschäft. Ich glaube, dass der
ist halt ein Machtmensch.
Das ist das Ding. Er ist erfahren, er ist lange dabei.
Kann er mit Olli
Kahn? Ich weiß nicht, ob er sozusagen von seiner Art zu den Bayern passt, aber er ist eine starke Persönlichkeit und er hat ganz, ganz klare Vorstellungen, wie er Fußball spielen will. Er hat in Folge nachgewiesen, er hat in Leipzig letztes Jahr als Trainer echt überzeugt. So, der ist frei auf dem Markt. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Lösung ist, die den Bayern dieses, was man dem Kovac immer nachsagt, dass ihm so ein bisschen diese taktischen Feinheiten so fehlen, dass er das auf jeden Fall mit reinbringt. Könnte ich mir vorstellen, dass der gut funktioniert.
Genau,
der ist nicht frei auf dem Markt. Jetzt
lass doch einmal durchgehen. Nein, wo wir gerade bei Rangnick sind.
Der ist bei Leipzig und da.
Ja, aber das ist eine komische Scheiße. Das würde er sofort auflösen.
Ja, das ist nur.
Ich glaube halt nicht, dass er das machen will. Ich glaube, er schielt auf einen England-Job.
Ja,
weil es halt immer sein Traum war, in England zu arbeiten. Das sagt jeder, der mal was mit ihm zu tun hatte. Und Manchester United wird frei werden in naher Zukunft. Und Manchester United beschäftigt sich mit dem Namen.
Ja, Bayern in der Hand oder Manchester United auf dem Dach?
Bayern, erstens kriegt er Ärger mit den Fans. Das musst du halt wirklich gut kommunizieren aus Bayern Sicht und auch sagen, dass es einige in der Vergangenheit Bayern als Feind bezeichnet hat, unter anderem und halt wirklich dann da.
Ja, nicht gut, aber weißt du, das ist
zweitens,
Korn Neuer, das finde ich nicht mehr. Die ganzen Plakate im Stadion,
die Spielidee als Neuerkamp. Die Spielidee ist ganz anders als die von Bayern, ist halt genau das Gegenteil, das, was Bayern. Und glaubst du wirklich, dass Rangnick sich in der Hierarchie unter Salihamidžić ist als Sportdirektor der direkte Vorgesetzte von
Rangnick. Ja, aber ich gebe dir Brief und Siegel, das Bratz so die Saison
nicht überlebt.
Die Bratwurst, die kannst du nicht mehr tragen,
Junge. Ja, aber das ist aber so.
Der ist halt da. Der ist der Erste, den der Kahn rausschmeißt, ist Bratzo.
Aber er ist da. Und glaubst du, dass Ralf Rangnick, der Red Bull Milliarden verwaltet hat und da tun konnte, lassen konnte, was er wollte, dass der sich in einen Onigramm unter
Ich stelle mir das gerade vor, da sitzt Ralf Rangnick
mit unter Rummenigge einordnet. Unter Rummenigge vielleicht noch und den anderen nie im Leben.
Dann sagt er halt, Leute, ich komme, aber im Sommer ist der Bratzo weg. Und dann ist der Bratzo weg und dann kommt er.
Also, ja, aber dann kommt Kahn trotzdem noch und dann ist Rummenigge auch noch da und das ist halt die ganze
Struktur nicht Ego. Anders.
Nee. Also, ja, dann scheitert es am Ego. Ich glaube, Rangnicks Ego ist zu groß für die Bayern.
Ja, möglich. Ja. Das ist möglich. Gerade wenn du natürlich in Leipzig wirklich so Alleinunterhalter warst.
Ja, aber dann ist das, Argumente sind doch bei ManU auch nicht anders.
Beim ManU ist aber nochmal ManU.
Außerdem hast du beim
Nein.
Bei ManU ist ja auch die Position des, da bist du ja nicht Trainer, sondern Teammanager. Das heißt, da hast du wieder die Macht, die ein Rangnick braucht. Deswegen will er ja nach England. Und nicht in Deutschland sich von Brazzo und Olli erzählen zu lassen, wo er seine 5 Euro ausgeben
darf. Ja, ihr habt ja recht. Ich finde
danke, auch, Punkt. Nein, Punkt.
Es ist ein
Punkt.
Aber.
Punkt. Nein, Punkt. Du wolltest wissen, welche Trainer.
Allegri.
Also das ist definitiv, der ist auf dem Markt, der will sein Sabbatical da quasi wahrscheinlich, glaube ich, durchziehen. Mhm. Aber, und da bin ich nämlich genau bei dem, was du vorhin gesagt hast, der ist, Bayern München braucht einfach in der Situation gerade einen Trainer, der diesen riesengroßen Pulk an Superstars schüttelt, zusammenbringt, einmal allen über die Köpfe streicht und sagt so, Coutinho redet sich jetzt da und da und jetzt hältst du die Klappe und machst das. Und Allegri kann das.
Spricht der Deutsch?
Das ist, glaube ich, an dem Punkt erstmal zweitrangig, weil es um die Kommunikation um die Autorität des Trainers geht.
Ich glaube auch, dass er in dem Sinne ein Kompromisskandidat ist, weil er einerseits tatsächlich das, was du hast, verkörpert, aber als auch taktisch nicht Trainer ist, dem du sagen musst, wie es lang geht, sondern alte italienische Schule, der weiß, wie man eine Mannschaft besser macht und wie man auch Spieler besser macht und hat das auch schon bewiesen bei Juventus.
Wollte ich gerade sagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er selbst mit dem, was im Moment noch Verteidiger technisch bei Bayern München da ist, immer noch dafür sorgen wird, dass da nicht so viele Gegentore passieren werden wie in den letzten
Tagen. Aber auch da wieder die Frage, wird er nicht zunächst abwarten, was England tut?
Allegri?
Ja, in England, ja, das ist die blöde Lage in Tottenham und die Man United, die sind gerade dabei, frei zu werden.
Ja.
Und die sind zumindest in derselben Liga wie Bayern München.
Ja, aber vielleicht ist es auch ein Faktor, weshalb die Bayern jetzt schnell machen wollen, damit eben diese Mannschaften ihnen da nicht vorauskommen. Ich glaube, Allegri halte ich auch für einen sehr realistischen Kandidaten. Das wäre eine typische Bayern-Lösung. Einer, der schon im Weltfußball nachgewiesen hat, dass das kann, der lange bei Juventus war. Macht Sinn, dass der jetzt auf jemanden wie Kovac folgt. Ich glaube, Ten Hag, der hat eine Bayern-Vergangenheit, ja, der hat lange auch bei den Bayern gearbeitet, der kennt den Verein und so weiter, der hat jetzt mit Ajax nachgewiesen, dass er Erfolg haben kann. Aber das Ding ist, der hat halt bei Amsterdam gibt es eine Akademie, die alle die Spieler nach der Spielidee der ersten Mannschaft ausbilden. Und so spielen die auch. Und wenn du jetzt zu den Bayern gehst, die haben eine komplett andere Spielphilosophie, die haben einen ganz anderen Kader als Amsterdam. Und dann muss er auch seine komplette Spielidee umstellen.
Ist aber näher dran an dem, als jetzt zum Beispiel Rangnick-Spielidee, muss man ja trotzdem sagen.
Ja, also, das mag sein.
Ballbesitz-Spielidee ist
ja näher dran. Aber das ist ja nicht unbedingt nur Rangnicks Idee, sondern das ist vielleicht auch eine Red Bull-Idee, die Rangnick dann ins System getragen hat und er ist vielleicht flexibler.
Ja, genau.
Rangnick hat die Idee doch da implementiert.
Aber ich glaube, er kann, er hat die
Text. Rangnick-Idee ist die Leipzig.
Ja, er hat ja in Hoffenheim auch schon und so weiter. Alles klar. Aber ich glaube, er hat die taktische Flexibilität aus dem Bayern-Kader.
Aber die Frage war ja auch, dass die alle Kompetenzen haben und tolle Trainer sind. Die Frage war ja, worauf ihr Bock habt.
Und das haben wir doch gerade gesagt.
Worauf wir Bock haben?
Ja. Also Rangnick und Mourinho wären halt vom Unterhaltungsfaktor das Geilste.
Mourinho wäre das Geilste.
Da sind wir uns doch alle einig, dass Mourinho das Geilste wäre.
Und da wir alle keine Bayern-Fans sind, ist mir doch scheißegal, wie gut der ist und ob der kompatibel ist, holt mir den Mourinho in die Bundesliga. Ja. Aber sowas von, ich fände es so geil. Wenn jetzt Mourinho kommt und ich den in der Bundesliga an der Seitenlinie sehe,
aber ich sag
Gott, wäre das geil,
Alter. Aber der hat schon in Dortmund zugesagt.
Ja, dann von mir soll er nach Dortmund kommen. Mir auch, da kann ich auch mitleben.
Ja. Er lernt auf jeden Fall Deutsch. Und einfach, weil es interessant
ist. Man hat ihn auch schon mit Pöhlerkappe Flughafen gesehen. Ja.
Gut, also, wir bleiben noch einmal ganz kurz die Umfrage ein. Die läuft nämlich noch. Und können wir noch mal sehen? Unsere Umfrage da. Oh, das ist so. Was haben wir denn da? Ich würde sagen, damit wir gleich thematisch nach der Werbung weiter galoppieren können, lösen wir die jetzt schon mal auf. Für wen habt ihr euch denn entschieden? Mal schauen. Oh, jetzt geht ja noch mal ins Minilädchen. Ah, Ten Hag. Ja, okay, das ist das Höchste, oder? Sehe ich das falsch? 37%, ne?
Also wir sehen 1,2% Pochettino, 14,8% Rangnick, Allegri mit 9,4%, Wenger 17,5% immerhin. Mhm. Und Ten Hag weit vorne mit 36,6 und dann kommt Mourinho mit 20.
Wenger wäre übrigens so eine typische Uli Hoeneß, so einfach nochmal im Telefonbuch und anderen 70-Jährigen anrufen und mal so, wen kenne ich denn aus dem Freundeskreis, wir können uns dann trainieren.
Ja, Wenger glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Aber, ja. So, Schluss.
Fände ich auch ganz
viel geil. Viel zu viel Bayern hier, lass uns
Wenger, ja, aber Schluss. Der ist auch schon, ja.
Schluss, so, kommen wir jetzt zur Eintracht. Also.
Wir kommen jetzt zur Werbung. Mach ein bisschen Werbung, damit schließen wir so ein bisschen das Kapitel. Wir werden die Tage abwarten, mal gucken, wer dann am Ende Trainer wird. Ich
habe gar nicht zur Eintracht gesagt.
Doch, du hast schon genug zu Eintracht gesagt.
Wenn wir noch einmal, wir sind jetzt hier im Wettstudio, ihr habt alle 50 virtuelle Euro, ihr dürft auf einen Trainer setzen. Einmal schnell Fragerunderei um.
Allegri.
Ten Hag.
Allegri.
Allegri.
Sehr schön. Also, okay, jetzt machen wir ein bisschen
Werbung. Hohe Quote oder keine Ahnung.
Ja, wir werden sehen. Wir machen ein bisschen Werbung, gleich sind wir da, dann kümmern wir uns hier nach um die weiteren Geschehnisse der Bundesliga.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Und weil wir euch so gern haben, haben wir uns hier gerade mal zusammengesetzt, die Köpfe hier im Hadel zusammengestellt, gesteckt und uns überlegt, wir machen euch ein kleines Geschenk. Wir schenken euch heute einmalig 30 Minuten Bundesliga live mehr. Und das Ganze kostet euch keinen Cent.
No? Da kann ich ja jetzt doch noch was zur Eintracht sagen.
Nee, denn wir sind weiter galoppiert und reden jetzt mal über ein anderes Thema. Und zwar, wo wir gerade beim Thema Trainer sind. Man muss ja mal sagen, bis Niko Kovac gab es noch keinen Trainerwechsel in der Bundesliga. Und das ist historisch, ja. Also, das ist was, nach 9 Spielgang oder so, noch keinen Trainerwechsel gab.
Es gab historisch jetzt 2000 oder irgendwie sowas.
Es ist ewig her, wir waren alle noch nicht geboren. Aber es scheint mir so, als wenn Kovac jetzt auch Wegbereiter ist für weitere Trainerentlassungen. Es gibt zumindest hitzige Diskussionen. Der neueste, der auf dem Schleuderstuhl der Bundesliga zumindest mal medial Platz nehmen durfte, ist der Kölner Trainer. Der hat nämlich jetzt das Derby verloren gegen Düsseldorf.
Es ist auch noch nicht ganz hundertprozentig klar, ob er noch am nächsten Wochenende auf der Trainerbank sitzen wird.
Genau, darüber reden wir.
Sie sind noch am Beraten in Köln. In Köln wird noch diskutiert, ob Armin Fee ihn behalten möchte oder nicht.
Armin Fee sich aber nicht.
Geht ja selber.
Armin Fee aber erst Ende der Saison. Noch ist Armin Fee da.
und da Armin Fee aber nach dem Spiel nicht wirklich sich dazu geäußert hat, ob der Trainer denn noch da ist, kann es eigentlich davon ausgehen, dass der eigentlich schon weg ist, aber sie noch keine Antwort, also keine Nachfolge haben.
In Frankfurt haben wir ihn ja teilweise auch Armin G. genannt. Mhm. Also G. bitte. Also Armin G. E. ist egal. Jedenfalls ist das natürlich klar, dass diese Trainerdiskussion aufkommt, denn Köln ist miserabel. Man muss es so deutlich sagen, die Ambitionen vom FC Köln sind natürlich nicht, eine Fahrstuhlmannschaft zu sein. Kannst du mal aufhören, jetzt hier rumzukramseln?
Nee, ich musste kurz was suchen.
Geht wieder weiter. Und insofern ist das natürlich verständlich. 7 Punkte nach 10 Spieltagen, das ist nicht viel.
Das ist korrekt. Frage ist, kann man das Achim Beierlotzer ankreiden oder lag das auch vornehmlich am schwierigen Auftaktprogramm der Kölner?
Da hätte ich nämlich gerne Herrn Escher jetzt zitiert, der nämlich die ganze Zeit erzählt hat, der Köln, da muss man darauf achten, schwieriges Anfangsprogramm. Jetzt sind die Spiele, wo sie punkten können. So, das haben sie dann ja auch anfangs nicht gemacht. Jetzt haben sie einmal ein Spiel davon verloren und gleich muss der Trainer gehen. Herr Escher, ist das fair?
Ja, nicht nur einmal. Sie haben ja letzte Woche schon gegen Mainz verloren und sind im Pokal rausgeflogen gegen, lass mich nicht lügen, Viertligisten.
Also Saarbrücken, ne? Also wenn du der
Armin, ist das richtig?
Ja. Du der so der Armin Fee bei uns hier in der Runde, du wirst ihn feuern jetzt?
Nee, das nicht. Das Problem ist bei Achim Beierlotzer, dass ich das Gefühl hatte, dass es das Spiel schlechter wurde. Also sie hatten am Anfang der Saison viele Spiele auch unglücklich verloren. Man hatte das Gefühl, dass diese Spielidee, dieses 4-4-2 gegen den Ball, Red Bull-mäßiges Pressing, ein hohes Mittelfeldpressing, Gegner jagen und auch mal auf lange Bälle spielen und sowas, dass das Beginn der Saison noch besser funktioniert hat als jetzt. Und man vermisst diese Weiterentwicklung. Wenn man sich anguckt, dass man gegen Fortuna Düsseldorf über lange Zeit hinweg viel Ballbesitz hatte, nach dem 0-1 hat sich ja Düsseldorf sehr weit zurückgezogen und Köln dann teilweise einen spielerischen Offenbarungseid dargestellt hat, muss man ja deutlich so sagen. Drexler und Schaub, die beide überhaupt nicht ins Spiel finden, die ja eigentlich hinter den Spitzen für Torgefahr sorgen sollen, dadurch Terodde vorne absolut am Verhungern. Da hat man schon die Frage, okay, wie wir wollen die eigentlich jemals ein Tor erzielen? Wie soll das was werden, gerade wenn du 0-1 hinten liegst? Und das ist ihnen jetzt zu häufig passiert. Und da sehe ich schon natürlich auch, dass man den Trainer kritisch sieht, klar. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Was war mein Punkt?
Ich wollte wissen, ob du ihn rausschmeißt oder nicht, und du hast Nein gesagt.
Ich habe Nein gesagt, aber
man kann ihn. Und dann hast du nur ellenlange Argumentationen.
Warum man ihn doch rausschmeißen sollte eigentlich. Genau.
Weil das alles schlechter geworden ist, was er gemacht hat.
Aber hat man damals nicht Markus Anfang entlassen? Haben wir nicht hier noch drüber diskutiert? Warum entlässt man jemanden Aufstieg? Ja, weil man will eine neue Spielphilosophie in der Bundesliga und es ist vollkommen in Ordnung.
Ja, wisst ihr, ich glaube,
jetzt habt ihr das mit Beierlorzer. Sehr gut, Armin Fee.
Lass uns über Frankfurt reden. Ich glaube, an der Stelle ist aber das grundsätzliche Kölner Problem, was sich dann ein bisschen doppelt mit dem, was wir in München auch hatten, dass angefangen aus der Führungsetage halt über die Trainerbank hinaus es keine Einheit gibt im Moment im Verein. Und ich glaube, das ist gerade bei so einem Verein wie Köln das größte Problem, die ja nun mal sportlich eben nicht nur aufgrund des Anfangsprogramms, sondern auch aufgrund der Historie als Mannschaft, die als Aufsteiger dabei ist, jetzt nicht gleich ganz oben mitspielen kann und wird in der großen Breite, die wir in der Liga haben, aber gedanklich das wahrscheinlich möchte. Ja. Und wenn man sich in der Tabelle anguckt, wie sie stehen, ist ja, es wird eine schwere Saison für Köln, da kann man sich darauf einig sein. Ich finde, sie haben vorne mit Terodde aber genau den Stürmer, den du eigentlich brauchst, um durch eine Saison durchzukommen, aber irgendwie spielen sie es nicht entsprechend, wie du es eben schon gesagt hast.
Genau, ich will das immer nicht als Ausrede für die Spieler hernehmen, weil da muss man auch fairerweise zu sagen, die Lebensrealität der Spieler ist oft sehr weit vom Verein weg. Die kriegen dann nicht mit, zum Beispiel, was für ein Riesen-Heckmeck es um die Präsidentenwahl gab, gerade erst bei FC Köln.
Das kriegen die mit, aber
das andere. Ja, das kriegen die schon mit, aber ich weiß nicht, ob das die so sehr tangiert, weil ich glaube, da sind auch zu viele, dass es dann wieder dieses zynische, die Spieler sind auch so, wechseln so oft den Verein, dass sie sich da nicht mehr so viel drum geben, wer jetzt der Präsident ist und wer jetzt Vizepräsident wird und was Toni Schumacher dazu sagen hat. Ich glaube aber, dass du schon registrierst, dass ein Armin Fee sagt, er schmeißt hin, er möchte nicht mehr, der macht das ja auch. Gut, Armin Fee schmeißt eigentlich überall hin, aber er macht das ja trotzdem nicht ohne Grund wahrscheinlich. Auch wahrscheinlich, weil ihm da so eine Machtbasis im Verein fehlt, dass dann Vakuum herrscht. Ich glaube, das kriegen die Spieler schon mit und dass die Position des Trainers angesägt ist. Und das hast du auch gemerkt, er hat sehr viel Nervosität am Wochenende mitgespielt in diesem Derby, was auch ein typisches Derby-Spiel war. Aber Düsseldorf hat die teilweise. Ich fand in der ersten Halbstunde Düsseldorf sie, ich will nicht sagen, in die Wand gespielt, aber war sehr gut und haben auch sehr gute Kombinationen gezeigt. Und dann nach dem 1-0 haben sie sich weit zurückgezogen und Köln hat eben genau das nicht gekonnt. Und dann ist schon, Düsseldorf ist schon ein Verein, gegen den du eigentlich als Köln gewinnen willst, wenn du nicht nur wegen Derby, sondern auch musst, wegen Nichtabstieg.
Ja. Die letzten drei Gegner, Düsseldorf, ja, ist klar, aktuell 2-0 verloren. Davor aber gegen Saarbrücken natürlich im DFB-Pokal und dann gegen Mainz, die auch schwächeln, 8-0 abgefiedelt wurden von Leipzig, da kommen wir ja später noch zu. Davor der Sieg gegen Paderborn, ne? Das war mal ein deutliches 13-0. Schalke einen Punkt geholt, nochmal gegen Hertha 4-0 verloren. Ich sag das nochmal, um auch das Auftaktprogramm nochmal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. 4-0 gegen die Bayern verloren, 1-0 im Derby gegen Gladbach verloren, in Freiburg gewonnen. Und das ist beachtlich, weil Freiburg sehr gut drauf ist. 3-1 gegen Dortmund verloren, 2-1 gegen Wolfsburg verloren. Also, das waren jetzt zuletzt wieder auch gerade die letzten drei Spiele, die man gewinnen muss. Aber ich finde auch, Köln ist Aufsteiger. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es einen Riesengraben gibt zwischen zweiter und erster Liga. Und Köln ist jetzt auch nicht so ein typischer Aufsteiger wie Paderborn, dem man irgendwie was eingesteht, also wo man sagt, okay, die Erwartungshaltung ist unglaublich gering, sondern man erwartet von Köln, dass sie sich relativ zügig wieder in der ersten Liga etablieren. Und ich glaube, dass diese Erwartungshaltung auch an den Verein manchmal ein bisschen zu hoch ist. Weil man ist damals, also diese Hinrunde damals war mit das Schlechteste, was es je gab in der Bundesliga, oder das Schlechteste sogar. Es gab, der Aufstieg war souverän, weil alle anderen Mannschaften aber auch unglaublich schlecht waren, allen voran der HSV. Man muss sich mal, guckt euch mal an, wie Paderborn und Union, die mit aufgestiegen sind, die letzten 10 Saisonspiele bestritten haben. Also da hat Köln eifrig Hilfe erhalten von den Konkurrenten. Also das war nicht so souverän. Ich glaube, man überschätzt vielleicht auch so ein bisschen den Kader so generell auch in Köln hat. Die haben einen guten Kader, haben viel investiert, aber ich glaube, der wird ein bisschen überschätzt auch.
Das mag sein, aber sie haben, ich würde das jetzt nicht den Kader so schlecht reden, wie du es tust, weil ich glaube, dass allein
ich nicht schlecht reden. Ich habe gesagt, das ist ein guter Kader,
ein guter Kader,
aber er ist überschätzt.
Aber ich glaube, die Hälfte aller Bundesligisten hätte gerne die Situation, dass sie vorne zwischen Córdoba, Terodde und Modest auswählen können.
Und trotzdem schaffen sie es aber nicht,
trotzdem,
mit irgendeinem von den Toren zu schießen.
Genau, und trotzdem schießt keiner von den Toren. Modest, der schon mal Köln im Alleingang nach Europa geschossen hat, spielt überhaupt gar keine Rolle momentan, weil der sich nicht wohlfühlt. Und das ist dann wieder eine Frage des Trainers, wie bin ich dieses Spieler ein? Vielleicht eine Frage der Kader zusammenstellen, dass man da zu viele hat, aber auch, wie kriege ich es hin, dass diese Stürmer Bälle bekommen? Das ist momentan ja überhaupt nicht der Fall.
Das spricht eigentlich auch alles dafür, dass Trainer gewechselt werden muss, was wiederum, also um ein bisschen, jetzt machst du selber so, dabei gibst du die ganze Zeit Argumente für einen Trainerauswurf.
Ja, aber
die Frage, die man sich dann ja mal stellen muss, das ist wahrscheinlich die, sich Armin Fee gerade stellt, was ist die Alternative?
Was ist die Alternative und will man diesen Umbruchprozess, den man angestoßen hat, auch in der Spielphilosophie, will man den schon wieder preisgeben nach 3 Monaten? Das ist dann natürlich wieder eine schwierige Frage, wenn du einen neuen Trainer reinholst, gerade gesagt, dass der auch nochmal einen ganz anderen Fußball spielen lässt als Markus Anfang, auch sehr bewusst sagst, wir haben uns für diesen Trainer entschieden, weil wir hinter seiner Spielphilosophie stehen. Du lässt den nach 3 Monaten wieder gehen und holst einen anderen Trainer, der vielleicht wieder was ganz anderes will. Das ist dann auch kein langfristig kluges Verhalten.
Nee, definitiv. Obwohl ich, ja.
Genauso andererseits fehlt halt auch diese große Figur, die den Trainer dann im Zweifelsfall in Schutz nimmt und sagt, ey, scheiß drauf, wir nehmen uns die Zeit.
Ja, da hast du wieder Armin Fee, der im Prinzip auch eine lame duck ist. So.
Ja. Ganz schwierige Situation.
Ja.
Wirklich.
Ist halt anders wie zum Beispiel bei Werder. Also wo du halt, egal was passiert, die Leute, du wirst Kohfeldt nicht rausbekommen, was dann wieder auch auf dem Platz merkst. Und das ist
jetzt,
halt
jetzt bin ich gespannt.
Das ist genauso bei, nee, ich wollte nicht, überleiten. Ich wollte eigentlich dann jetzt
doch, eher noch. Aber mach mal, sonst.
Ich wollte jetzt eher noch zu Fortuna Düsseldorf sagen, wo die ja in einer sehr ähnlichen Situation sind, tabellarisch, wo halt nie jemand an Funkel zweifeln würde, sagen wir es so. Und die dann plötzlich nach auch Wochen, wo sie nicht immer begeisternden Fußball gespielt haben, sagen wir es mal vorsichtig, wo sie jetzt gegen Paderborn verloren haben, dass die dann plötzlich so ein sehr dominantes Spiel holen, weil sie und auch defensiv dann wieder sehr, sehr gut stehen. In Funkel wie Trust, das Klassische, weil da eben genau die andere Situation ist. Du hast eine Spielidee, die vielleicht nicht so hochtrabend ist, aber du hast eine Mannschaft, die dann auf den Trainer sich verlässt und die dann auch in diesen Momenten performt.
Ich glaube, Köln würde es mal ganz gut tun, wenn sie in einer bestimmten Situation, das ist jetzt genau wieder so eine für den Verein, wie sie schon oft gegeben hat in den letzten Jahren, Ruhe bewahrt und versucht nochmal.
Also doch jetzt. Wir beide wechseln hier an diesem Köln-Thema alle 10 Sekunden unsere Meinung.
Dem Trainer die Chance.
Ja, es ist, da merkst du auch mal, was das für eine scheiß Situation ist. Aber weil es gibt halt keine richtige Variante, würde ich jetzt
überhaupt. Ja, also ohne jetzt dahin überleiten zu wollen, ist auch nur ein kurzer Ausflug. Genau das Bremen-Beispiel, das du beschrieben hast, das ist ja bei mir auf der anderen Seite immer, dass ich mir auf einer gewissen Ruheebene die ganze Zeit keine Gedanken darum mache, ob es da auf Ebenen, die noch mehr Unruhe in den Verein reinbringen, zu Komplikationen kommen kann, weil darüber gar nicht diskutiert wird. Wir reden nur über Sportliche. Und bei Köln redest du zu oft nicht über Sportliche. Und das ist halt ein Problem. Das könnte ja auf der anderen Seite, um Überleitung, sag ich mal, also weil ich finde, das mit dem Sandro Schwarz in Mainz und so, normalerweise ist es ein 8:0 gegen Leipzig, ein Grund mit der Tabellenkonstellation, dass der eigentlich am Sonntagmorgen direkt vom Hof gejagt hätte werden können. Aber ist nicht mal rot, also war nicht mal ein Statement oder sowas, glaube ich, ne? Also es war.
Haben sie sofort gesagt, wir halten einen Trainer fest.
Ja, genau.
Also genau so, das Gegenteil, sondern gesagt haben, so.
Und das ist
Mist, aber wir nehmen die Mannschaft die Verantwortung und wir glauben weiter an unseren Trainer.
Und das ist halt immer so ein kleines bisschen eine Philosophiefrage, weil du unterirdischen Fußball gespielt da und Leipzig aber auch nun überirdischen Fußball gespielt, aber nach Strich und Faden auseinandergenommen worden und Grenzen aufgezeigt und klar gemacht, okay, wir haben offensichtlich eine richtig schwere Saison vor uns und trotzdem rücken sie halt zusammen und denken, okay, wir müssen das irgendwie weitermachen.
Ja, und das ist genau das, was ich meine mit Erwartungshaltung einfach. Du hast halt in Köln, nochmal, Eddie hat es ja auch gesagt, in der zweiten Liga, da hast du da Markus Anfang gefeuert, obwohl es tabellarisch jetzt irgendwie nicht so akut gewesen ist, da haben aber viele Leute aus dem Kölner Umfeld auch schon gesagt, ey, das war überfällig, so Spielphilosophie und so weiter war man nicht zufrieden. Du weißt gar nicht, wo der Kader steht. Köln ist ein Aufsteiger. So, der Kader ist nicht erprobt. Woran machst du die Erwartungshaltung fest? So, was sind denn die Leistungsträger bei Köln? Was sind denn die Neuzugänge? Wie Erstliga erprobt sind die denn alle? Also du hast da irgendwie, hast du einen Schindler geholt, vorne Terodde, der hat bei Stuttgart in der ersten Liga nicht funktioniert. Cordoba hatte eine starke Saison damals in Mainz, aber er hat als Torjäger in der Bundesliga noch nie funktioniert. Modeste war in China, der hat natürlich in der Vergangenheit für Köln viel geleistet, aber der funktioniert halt jetzt einfach gerade mal nicht. Also was sind denn die Spieler, wo man bei Köln sagt, okay, die sind alle so Erstliga erprobt, dass unsere Erwartungshaltung dementsprechend auch hoch sein muss. So, vielleicht tut Köln da auch so ein bisschen Demut mal gut und auch ein bisschen Konsistenz in den Entscheidungen und dass man nicht sofort anfängt, alles in Frage zu stellen. So, also man hat vielleicht damals ein bisschen zu lange in der Abstiegssaison festgehalten am Trainer, aber ich würde denen echt sagen, er gibt dem Jungen noch mal ein bisschen Zeit und nimmt vor allen Dingen auch mal den Druck direkt raus.
Vor allen Dingen, ganz ernsthaft, das ist so, finde ich, ein Beispiel zwischen Vereinen, die immer, wo Anspruch, Wirklichkeit plus Umfeld dafür sorgen, dass unnötig viel Unruhe reinkommt. Das hast du in Hamburg 100 Jahre gehabt, das ist in Berlin immer ein Thema, das war früher in Frankfurt oft ein Thema und das ist in Köln auch genauso, weil es da halt auch genug Presse gibt, die jeden Tag neue Schlagzeilen schaffen muss und die sorgen halt automatisch dafür, dass
der Trainer. Frankfurt würde ich ja rausnehmen, unter Bruchhagen eigentlich dieser Anspruch
jahrelang. Ja,
von früher. Und noch davor, okay. Ja, genau. Aber ich sehe es auch so, dass bei Köln ist immer, auch wenn die aufsteigen, zählen sie sich eigentlich nie zu den Leuten, die erstmal, also hat man so zumindest den Eindruck, ich will da auch niemandem falsch tun. Es gibt dann, du kennst das, über die HSV-Fans wird immer irgendwas geschrieben und man als HSV-Fan sieht es dann eigentlich gar nicht so, sondern viel nüchterner. Es wird immer auch sehr viel schnell über einen Verein pauschal geurteilt. Aber auch ich habe den Eindruck, dass Köln sich nicht als einen potenziellen Absteiger sieht, sondern immer sagt im Prinzip, wir wollen nach oben uns orientieren. Und der erste Schritt, na klar, erstmal Mittelfeld, aber auch das ist ja schon eine Formulierung, erstmal Mittelfeld. Wenn du aufsteigst, musst du ja eigentlich erstmal sagen, und es wird interessant zu sein, wie das beim HSV dann nächste Saison wird, eigentlich musst du dann erstmal sagen, wir müssen erstmal jetzt die Klasse halten. Alles andere ist Bonus. Alles andere ist scheißegal. Wir kommen aus der zweiten Liga. Wir sind in die letzten Jahre oft genug abgestiegen im Fall von Köln. Im Fall vom HSV wird es dann sein, wir waren 2 Jahre in der zweiten Liga. Jetzt gilt es erstmal, die Klasse halten und dann ein Fundament zu bauen, auf dem du langsam aufbauen kannst. Das würde ich dem HSV wünschen und das müsste eigentlich auch die Herangehensweise
vom FC Köln sein. Du hast eigentlich keine Vereine mehr, die aus der zweiten Liga kommen und Ansprüche über den Klassenerhalt stellen können. Selbst Stuttgart, die auch eigentlich kein klassischer Zweitliga-Vereine sind einfach aufgrund des Geldes, was sie zur Verfügung haben, aufgrund des Transfers, die sie machen konnten, ähnlich wie Köln. Aber selbst die werden im nächsten Jahr, vorausgesetzt, ihr setzt immer voraus, alle Leute steigen auf, also auch dieses Jahr viel besser als letztes Jahr, aber ist auch kein Selbstläufer. Du kannst dieses Jahr auch Dritter werden. So, also wenn du Bielefeld das Niveau hält, ja. Was ich damit sagen will, ist, niemand kommt mehr aus der zweiten Liga und sollte höhere Ansprüche haben als den Klassenerhalt, zumindest in den ersten ein, zwei Jahren. Dafür ist die Kluft zu groß. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, was bei Köln, glaube ich, vielleicht auch so von der Erwartung so ein bisschen falsch auf. Egal. Lass uns mal weitergehen. Ihr wart ja eigentlich schon bei Mainz. Das ist eine ähnliche Geschichte, aber die verlieren 8-0 und halten demonstrativ am Trainer fest. Hat Mainz einen Kader, der stärker ist als
8-0?
Nein, das kann ja mal passieren, aber sie haben ja auch darüber hinaus in der Saison noch nicht so viel gerissen. Sie haben einen Punktschnitt von 1,0, 9 Spiele, 9 Punkte, das ist zu wenig. Gibt der Kader mehr her?
Ich finde es immer interessant, um mal kurz auszuholen, wenn du so ein Spiel siehst am nächsten Tag, wenn du weißt, es geht 8-0 aus und du siehst dir das Spiel an, guckst du die erste halbe Stunde an und denkst dir, wie im Leben geht dieses Spiel 8-0 aus? Weil das war in der ersten halben Stunde kein 8-0-Spiel, sondern das war, Mainz hat mutig nach vorne verteidigt, zu mutig, wie du es vielleicht nicht machen darfst gegen RB Leipzig. Haben sich dann dadurch Lücken angeboten, aber sie sind auch zwei, dreimal durchgebrochen hinter die Abwehr von Leipzig. Und dann nach dem 2-0, 3-0 sind sie komplett eingebrochen. Haben sie versucht, hinten zu stehen, aber haben das dann dermaßen schlecht gemacht, dass Timo Werner trotzdem immer einfach durchlaufen konnte durch die Abwehr und haben sich 8-0 abschießen lassen. Ich würde dem Ergebnis nicht die größte Bedeutung zumessen, aber um darauf zurückzukommen, es gibt halt in diesem Kader diverse Mängel, diverse Schwachstellen. Sie haben vorne keinen eindeutigen Stürmer, wo du sagen kannst, der ist für 20 plus Tore gut, nicht mal für 10 plus Tore.
Da haben sie schon, der ist nur verletzt.
Ja, mit Mateta meinst du oder wen?
Ja.
Ja. Mhm. Genau, der fehlt. Du hast im Mittelfeld fehlt auch ein Spieler, der kreiert. Du hast entweder viel Dynamik drin oder auch Spieler, die im Spiel gegen den Ball überzeugen. Aber hast keinen Spieler, der so wirklich kreiert. In der Viererkette, da häufen sich die Fehler. Gerade auf den Außen hat man es immer noch nicht geschafft, diese Position zu schließen, die seit Jahren bei Mainz eine Schwachstelle sind. Und dann finde ich es mal ganz gut daran, dass man da relativ demütig ist auch in Mainz und dann gar nicht jetzt irgendwie von Größerem träumt, sondern relativ schnell erkannt hat nach dem Saisonstart, okay, das wird wieder eine Saison, wo wir gegen den Abstieg kämpfen und das auch ganz offensiv kommunizieren, sodass das Saisonziel jetzt ist.
Manche Leute haben ja in der Saisonvorbesprechung Mainz als die Enttäuschung der Saison
gesehen. Ja, da hat Nico auch nach wie vor meinen vollsten Respekt für.
Ja, finde ich auch. Ich danke auch sehr gerne für diese Bestätigung.
Du hast Hoffenheim getippt, mein Freund.
Ich habe Hoffenheim getippt.
Er auch.
Du auch? Ja.
Geiler Typ.
Was hatte ich denn getippt? Ich weiß es gar nicht.
Schalke hast du getippt.
Ich habe Schalke
getippt. Du hast Hoffenheim, du hast Schalke. Ah. Und Ralf hat auch Schalke.
Kann man nur so dumm sein.
Alter Schwede. Und du?
Ich hab Mainz.
Ist egal, das ist ja jetzt lass ihn nicht auf diesen Gag rumreiten. Er hat Mainz getippt, okay.
Aber da möchte ich mal ganz kurz, ich wollte da kurz mal entschuldigen, aber darf ich kurz, weil ich finde das überhaupt gar keine Enttäuschung. Guck mal, die haben innerhalb von 20 Minuten gegen Leipzig, die letzte Woche Wolfsburg, die vorher noch nichts verloren haben. Oder ich glaube mehr. Ja, nee, die haben noch nichts verloren. Genau. 6 Hütten gemacht, haben die aus dem Pokal geballert. Jetzt fahren die dann zu Mainz oder kriegen Mainz 05 als Opferlamm und machen 6 Hütten in 20 Minuten. Das, wie du schon sagst, ich finde, das kann alles mal passieren, sollte man nicht hochbewerten.
8-0 kann mal passieren.
Ja. Ja. Ja, bleib ich bei. Weil. Die Entscheidung für Mainz 05, und das ist der Unterschied zum 1. FC Köln, ja, und so weiter.
Ich wollte nicht fies sein, aber ich könnte sagen, wir können ja jemanden fragen, der sich mit 8 Gegentoren auskennt.
Ja, bla, bla.
Kann das mal passieren?
Oder ich habe jetzt darauf verzichtet, auf was zu erwidern, aber kann natürlich mal passieren.
kann mal passieren, siehst du. So ist übrigens auch der Rekord von Claudio Pizarro gebrochen worden, mit den meisten Scorerpunkten in einem Spiel. Ja. Hat er mal mit Bayern München erlebt. Aber der Punkt ist, worauf ich hinaus will, Mainz muss ich nicht an, und das finde ich noch krasser als in anderen Saisonen vorher, muss ich nicht an Leipzig messen. Die müssen im Prinzip seit Spieltag 1 darauf achten, wer sind die anderen 4, 5, 6 Mannschaften, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und da müssen wir vergleichen. Also ist die Verteidigung von Mainz 05 schlechter oder das Aufbauspiel schlechter als das von Fortuna Düsseldorf? Welche Probleme werden sie gegen Paderborn haben? Wo wird Union Berlin Mainz 05 knacken können?
Also dann gegen Düsseldorf haben sie auch verloren.
Und dann, ja, ist gut. Und dann daran kann man messen, ob sie Enttäuschung sind oder nicht. Aber nicht am 0-8 gegen Leipzig. Das ist einfach peinlich. Punkt.
Amen. Damit in den letzten Wochen fand ich auch bis zu diesem 0-8 einen Prozess der Besserung durchgemacht. Das auch daran lag, dass sie die Raute zuletzt nicht mehr gespielt haben. Haben sie jetzt wieder gespielt, ausgerechnet gegen Leipzig. Klar, da kann man dann auch fragen, hat vielleicht auch Etienne so einen Punkt, du musst nicht 8-0 gegen Leipzig verlieren, du kannst auch 1-0 gegen Leipzig verlieren oder 2-0. Und dann sagen, wir stellen uns eher hinten rein, was Freiburg letzte Woche ja in Exzellenz gemacht hat und auch gezeigt hat, wie man Leipzig den Zahn ziehen kann. Aber ich gebe da Nico recht, daran muss ich jetzt Mainz nicht messen. Und Mainz hat und Sandro Schwarz hat einen Sieg gegen Paderborn auf der Habenseite in einer ganz schwierigen Phase. Er hat einen Sieg letzte Woche gegen
Köln hat auch gewonnen.
Gegen Köln auch in einer ganz schwierigen Phase hat er auf seiner Habenseite.
Ja, definitiv. Aber es ist trotzdem auch immer ein bisschen besorgniserregend, weil was bei so hohen Niederlagen oft halt mit schwingt, ist die Frage nach der Mentalität. Weil wenn du dich so abschießen lässt, so das ist halt auch so, man kollabiert dann ja so richtig. Und das passiert vielleicht Mannschaften, die so ein bisschen gefestigt sind und dann irgendwann auch sagen, ey Leute, wir lassen uns hier heute nicht abschießen, so wir geben jetzt hier Vollgas. Denen passiert das vielleicht nicht so leicht. Ja?
Aber ich glaube, voll und ganz an 8-0, und der, habe ich ja gesagt, ist peinlich, Punkt, aber ist nicht so Bemessungsgrad, entscheiden wird, wie sie am nächste Woche gegen Union Berlin zu Hause spielen. Wenn sie das Ding verlieren und wenn das jetzt nach das Leipzig-Spiel Nachwirkung hat, dann
Es ist übrigens auch immer, glaube ich, immer eine Frage, was so alles zusammenkommt, ja. Und bei Leipzig war es so, das ist ja auch, darf man auch den Faktor Leipzig nicht vergessen. Es gibt ja Mannschaften, die führen dann 3-0, also wie Hoffenheim jetzt zum Beispiel, gegen Paderborn, und dann gehen die vom Gas so ein bisschen, ja. Und ja, ist ja so, das ist, die spielen dann Ballbesitz und lassen die Kugel laufen, so. Und Leipzig, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen die kriselnden Wochen jetzt waren. Die hatten offensichtlich Bock. So. Und die haben halt Vollgas gegeben. Auch Nagelsmann hat dann früh gewechselt, hat irgendwie drei Leute gebracht, denen ein bisschen Spielpraxis gegeben. Was übrigens auch, finde ich, von Nagelsmann wieder ein guter Move ist, ja, dass du sagst, das Spiel ist entschieden. Ich gebe jetzt mal drei Leuten viel Spielzeit, die sonst nicht viel Spielzeit bekommen. Also da moderiert jemand, finde ich, ganz bewusst auch einen Kader sehr gut. So, aber die haben ja auch Wolfsburg schon so hoch abgeschossen. Also Leipzig hat einfach nicht Fuß vom Gas genommen.
Und ich, so, mach du erst.
Nee, meins ist ein doofer Witz, weil dann du erst.
Ich bin immer dafür.
Ja, okay, dann doofer Witz. Weißt du was? Die haben nämlich alle Bundesliga geguckt. Wisst ihr noch, dass wir letzten Montag ein bisschen darüber gesprochen haben, dass die Kuh war das Nagelsmann und welchen Fußball und wie weit kommt er so in sein? Und dann 14 Tore Wolfsburg und Mainz verhauen. Ja.
Dann hätte ich doch zuerst machen sollen, weil ich wollte nur kurz zu Mainz sagen, bevor wir über Leipzig reden. Ich weiß nicht, ob Peter Hiballa mal hier war. Und ich glaube, er hatte er hat diese Geschichte erzählt, wo er in Holland trainiert hat und gegen Ajax gespielt hat. Und zur Halbzeit lagen sie irgendwie 3-0, 4-0 zurück. Und er dann auch als Trainer gar nichts mehr anderes machen konnte, als in die Kabine zu gehen und sagen, Jungs, ich bin bei euch, ist jetzt egal, was passiert. Die gehen halt jetzt vom Gas runter, wir auch. Das ist jetzt egal, das Spiel ist beendet, Jungs. Sie kann sich keiner mehr was Negatives sein. Wahrscheinlich, weil Sandro Schwarz ähnlich gemacht hat. Und das war dann schon, es war halt schon Leipzig, hast du dann gemerkt. Die haben sind aus der Pause gekommen und haben halt genau das Gegenteil gesagt, sind nicht runtergegangen, haben erstmal gesagt, wir machen das einfach so weiter, geben weiter Gas. Und dann nach dem 7-0 haben sie dann mal gesagt, okay, jetzt lassen wir mal Ball ein bisschen laufen, jetzt ist vorbei. Das ist halt ganz brutal. Was willst du machen als Mainz in der Situation?
Ja.
Du bist 5-0 hinten und der Gegner kommt aus der Pause und schießt halt, geht halt sofort wieder vorne rauf und geht halt sofort wieder. Werner ist halt wie ein Blöder reingegangen. Und jetzt das, was du sagst, super interessant. Super interessant, dass Nagelsmann letzte Woche sich in der Pressekonferenz hinsetzt und dann wirklich das ganz nüchtern seziert und sagt, wir müssen unser eigenes Tor mit dem Leben wieder verteidigen, wir müssen wieder mehr Mentalität reinbekommen, aber auch sehr offen und sehr deutlich sagt, ich gebe den Jungs in der Offensive diverse spielerische Freiheiten. Und diese spielerischen Freiheiten kann ich ihnen aber nur geben, wenn sie dann auch die zu nutzen wissen und sie nicht ausnutzen. Und wenn es halt so weitergeht, dann muss ich diese spielerischen Freiheiten wieder zurückschrauben.
Zack, 14 Hütten.
Und jetzt schießen die 14 Tore in einem Spiel.
In zwei Spielen.
14 Tore in einem Spiel wäre noch besser. Er muss ja sagen, Timo Werner ist halt einer, der halt sehr viele Freiheiten genießt in diesem Leipziger System, der halt immer wieder sich in die Tiefe fallen lassen darf, mit Tempo gehen darf. Und der hat jetzt einfach mal 6 Tore geschossen. Wie war der gegen
Wolfsburg?
Drei geschossen und 3 vorbereitet.
Ja, aber gegen Wolfsburg hat er doch auch 2 oder so, keine Ahnung. Aber also das ist
Verschwörungstheorie, aber ich glaube, dass der schon.
Das ist so ein bisschen lustig. Das ist so ein bisschen wie wenn du so kleinen Kindern sagst, so wenn du immer dein Teller brav auf isst, dann darfst du auch eine Stunde länger Fernsehen gucken. Und ich sehe alle Leipziger schon dabei, wie sie immer so nach dem Trainingscamp
gegen Wolfsburg 2 Tore und 2 Assists, ja. Timo Werner.
10 Scorerpunkte in 4 Tagen. hat er seinen Teller immer gut aufgegessen, durfte er jetzt rennen.
Ja. Ja, gut für ihn. Ja, mal gucken, ob es so weitergeht. Auf jeden Fall, in Leipzig scheint so ein bisschen die Sonne.
Da wieder halt dieses Ding, was wir vorher bei Kovac hatten. Ich kann halt nur mal empfehlen, dich diese Pressekonferenz anzuschauen und wie nüchtern, aber auch halt wirklich so gar nicht, der ist gar nicht irgendwie aggressiv geworden, Nagelsmann, sondern der hat das ganz nüchtern, ganz sachlich erzählt so, aber du hast halt schon gemerkt, der meint das ernst, der sagt, fahr das. Und wenn die Spieler jetzt die nächsten beiden Spiele nicht das machen und das umsetzen, gegen den Ball und auch mit dem Ball, dann wird er eine andere Seite aufziehen.
Da kann man ja aber auch aus drei sieglosen Ligaspielen.
Genau.
Da war ein bisschen
Und dann auch wieder dieses, wir haben jetzt halt alles, die großen Themen können wir heute alle so zusammenhaken. Dann wieder das Zusammenspiel des Vereins. Weil Kröschel hat nämlich dann im nächsten Tag im Interview nochmal nachgelegt. Und dann auch nochmal die Spieler in die Pflicht genommen und ganz deutlich gesagt, so, wir stehen hinter Julian Nagelsmann und wir erwarten mehr von den Spielern. Mhm. Und da merkst du halt wieder auch, wie dieses Zusammenspiel der verschiedenen Gewerke in einem Verein funktionieren kann.
Ja, das ist einfach auch ein anderes Gebilde als jetzt bei Bayern. Das muss man einfach machen.
Das ist klar, traurig also, eigentlich, oder?
Es ist ja einfach
so. Aber würdet ihr dann sagen, dass das andersrum auch bei so Dortmund dann funktioniert hat? Weil also irgendwie so richtig.
Bei Dortmund?
Ja, also weil wir hier davon sprechen, Krise und so und dann sorgt der ganze Verein dazu, dass sie sich zusammenbringen, Spieler in die Pflicht nehmen. Dortmund gewinnt ja aber auch 3-0, aber ich habe nicht irgendwie in Erinnerung, dass jetzt der Verein so groß sich hinter Farbe
gestellt hat. Ja, geht ja auch nicht. Sie haben ja schon mit Mourinho und dem neuen Trainer.
Ja.
Ich habe Dortmund, Dortmund diese Woche so ein bisschen ausgeklammert in der Top-Liste. Was gar nicht aus bösen Gründen war. Nee,
sondern weil wir ein bisschen Werbung machen wollten, bevor du das machst.
Entschuldigung,
wir wollten ein bisschen Werbung machen, bevor du Dortmund
erwähnst. Darf ich das kurz einmal erwähnen noch?
Natürlich.
Weil das Problem ist halt, dass wir jetzt Dortmund, Inter am Dienstag, Mittwoch?
Dienstag.
Samstag Bayern.
Mhm.
Alles, was wir jetzt sagen, ist halt obsolet, wenn sie diese beiden Spiele sind.
Dann lass nicht über die reden.
Alles.
Ja, dann lass lieber ein bisschen Werbung machen, ein bisschen Geld verdienen, richtig in Kohle schwimmen und dann reden wir ein bisschen hier über Dortmund, aber auch über Schalke, über
Paderborn,
über Freiburg und was es sonst so für Mannschaften in dieser Bundesliga gibt. Bis gleich.
Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Willkommen zurück, die Lieben. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, der Supershow. Und
hast du Küsse verteilt?
An unsere lieben Zuschauer. Die haben es doch verdient, oder? Wer jetzt immer noch dabei ist. Ich meine, wir gehen in die Nachspielzeit, Verlängerung. Alle Zuschauer laufen wahrscheinlich schon längst auf einem halben Bein, auf Reservetank. Und sie sind trotzdem noch hier und schauen uns an.
Wahnsinn.
Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir machen eine extra halbe Stunde heute, weil es so viele Themen gibt.
Ganz genau. Wir wollen nämlich auch andere Vereine nicht unterschlagen. Wir haben noch nicht geredet über Hoffenheim gegen Paderborn. Zum Beispiel, wir haben noch nicht geredet über Leverkusen gegen Gladbach. Tolles Spiel übrigens. Wir haben noch nicht geredet über Schalke gegen Augsburg und Dortmund gegen Wolfsburg. Ne? Na, Dortmund-Wolfsburg haben wir so ein bisschen geredet. Haben wir sonst ein Spiel noch vergessen?
Nein.
Gut.
Ja, das wäre jetzt der nächste Punkt, ist Paderborn. Wir hatten jetzt, wie lange hat Köln noch Geduld mit dem Trainer? Wie lange hat Mainz noch Geduld? Wie lange hat Paderborn noch Geduld?
Ja, also das finde ich Quatsch. Wenn mir einer mit ankommt, wer lange hat mit Paderborn noch Geduld? Wenn Paderborn den Trainer rausschmeißt, ist das Lächerlichste, was je geschehen ist in der Geschichte des Weltfußballs. Paderborn, das darf man sich mal nochmal, ne, zur Erinnerung, für alle Leute, die erst seit einem Jahr Fußballfans sind. Paderborn war eigentlich Viertligist. Die waren Viertligist. Die sind nur in der dritten Liga geblieben, weil 1860 keine Lizenz bekommen hat. Und dann haben sie im Prinzip mit einer fast identischen Mannschaft, die eigentlich in die vierte Liga abgestiegen ist, den Aufstieg in die zweite Liga geschafft und den Aufstieg in die erste Liga geschafft. Das ist völlig klar, dass die absteigen. Also wenn die nicht absteigen, das wäre einfach die größtmögliche Sensation.
Und jetzt, 3 Punkte.
Den Trainer in Frage zu stellen, ey, selbst wenn die mit 0 Punkten runtergehen, das ist einfach lächerlich.
Stell dir mal vor, sie werden Dritter, werden 16. und spielen dann Relegation.
Kommt jetzt irgendwas mit HSV oder was oder so? Ich weiß es nicht.
Wir haben in der Bundesliga-Folge der allerersten hat der Ralf das berühmte Zitat gebracht. Paderborn wird viel Lob erhalten, aber sie werden chancenlos absteigen. Das Problem ist, mittlerweile erhalten sie nicht mal mehr Lob. Jetzt gegen Hoffenheim haben sie sich von der ersten Minute an hin und her spielen lassen und haben nie wirklich Zugriff auf das Spiel erlangt. Die waren halt wirklich 90 Minuten komplett unterlegen, chancenlos. Haben auch umgestellt. Jetzt haben gar nicht mehr ihr offensives 4-4-2 gespielt, sondern 4-1-2-1. Ein bisschen tiefer gestanden, hast du gemerkt, dass dann hat dieser Verein gar kein Erkennungsmerkmal mehr. Und Hoffenheim hat Passrekord in der Bundesliga aufgestellt. Kevin Vogt mit 169 Pässen ohne Fehlpass. Mhm. So viel hat noch kein Bundesligaspieler geschafft.
Na gut, Innenverteidiger, ne?
Innenverteidiger und 168 davon waren Querpässe. Mhm. Und Paderborn ist da halt gar nicht mehr reingegangen. Von Anfang an nicht und dann nach dem 3-0 auch überhaupt nicht mehr. Haben sich dann hin und her spielen lassen von den Hoffenheimern. Das
ja, aber ey, nochmal, es ist Paderborn. Paderborn. Das ist. Die haben jetzt schon, wie viele Punkte haben sie? Vier Punkte mehr als zu erwarten waren, so ungefähr. Also da habe ich keinen Bock. Trainerdiskussion, da finde ich lächerlich. Paderborn, das ist einfach,
was deswegen die geschafft haben. Deswegen hat es nie beim Boulevard für dich gereicht.
Ja, sorry, ich führe diese Diskussion nicht. Ich nehme diesen Preis nicht an. Ja, aber Hoffenheim hat das stark gemacht. Wollen wir mal ein bisschen über Hoffenheim reden. Einige Leute haben mir gesagt, Hoffenheim ist die Enttäuschung der Saison. Die haben ja auch so angefangen. Aber jetzt in den letzten Spielen. Was? 3 Siege in Folge? 4 Siege in Folge?
4 Siege in Folge jetzt,
ja. Ist aber so ein ganz klassisches Modell von, auf einmal scheinen sich alle zu gefunden zu haben und verstehen, was sie machen wollen und auf einmal wird es ein anderer Fußball, der sich vorher nicht so gezeigt hat.
Ja, und gut auch, dass sie da geduldig geblieben sind in Hoffenheim. Denn es ist echt immer schwierig, wenn du so einen riesigen Aderlass hast, wenn der Trainer geht, der Erfolgstrainer geht und dann auch einige Leistungsträger gehen. Das war jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass Hoffenheim das, sag ich mal, auch mit den vielen Verletzten, die sie hatten, oder haben noch, dass sie das so gut kompensieren können. 17 Punkte aus 10 Spielen ist schon ordentlich.
Ist interessant, dass die Fans nach dem Spiel teilweise gepfiffen haben. Also, dass die Fans nicht einverstanden waren mit dem Fußball, weil
sie so früh aufgehört haben, oder
was? Ja, Hoffenheim ja das Spiel eigentlich komplett verwaltet hat. Also, ich hab's auch, ich muss gestehen, ich hab's nicht zu Ende geguckt, ich hab's irgendwann abgeschaltet, weil das Ding war halt komplett hinten, Dreierkette hinten, haben sie hin und her gespielt, ab und zu zu Grilic und dann wieder hat Grilic wieder zurückgespielt in die Dreierkette.
Ja.
Ist die richtige Entscheidung beim 3-0-Sieg. Fans haben gepfiffen. Kevin Vogt hat ihnen geraten, sie sollen doch bitte ins Theater gehen und nicht zum Fußball, wenn sie sowas wollen. Wo ich mich gefragt habe, im Theater pfeifen? Habe ich auch noch nicht mitbekommen, dass man das da darf.
Wäre mal eine Idee, das einzuführen.
Einfach mal zu Theaterstücken zu gehen, für teures Geld und dann nachher zu pfeifen.
Das gefällt mir vor allem nicht, weil bei den Theaterstücken wird halt nie gesagt, okay, das war Mist, was ihr da gemacht habt. Es wird immer applaudiert. Der Unterschied ist entweder sitzen oder stehen, aber es wird immer applaudiert. Im Theater einfach mal sagen, Leute, das war nix. Buh, auspfeifen.
Lustigerweise.
Wir können nach Hause gehen.
Deswegen wollte ich es anspielen. Lustigerweise.
Galus abbrennen.
Ja, irgendwie so.
Lustigerweise ist die Idee von Vogt genau falsch rum. Weil du gehst ja ins Theater mit der Erwartung, dass du applaudierst, egal was passiert, genau das, was du gesagt hast. Und du gehst jetzt zum Fußball eben nicht, weil du weißt, wie es ausgeht, sondern weil du halt auch mal dich mit Pfiffen bemerkbar machen kannst, wenn es nicht so läuft, wie es dir gefällt. Was ich sagen wollte, ist, dass Hoffenheim sich mittlerweile gefunden hat. Ja, sie haben mittlerweile die Automatismen in diesem System. Sie haben wissen mittlerweile, wie sie den Ballbesitz ausspielen müssen. Ist häufig wie wenn ein Trainer neu einen Ballbesitz implementiert, dass es dann zunächst defensiver ist, als man denkt, weil die Spieler dann die Sicherheitsvariante wählen. Hast du jetzt am Wochenende auch so ein Stück weit gesehen. Aber sie wissen auch mittlerweile, wie sie aus diesem Ballbesitz nach vorne kommen. Da ist Bebu aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Faktor, der vorne für Tiefe sorgt, der vorne immer wieder reingeht. Und sie haben jetzt auch so Spieler wie Skov zum Beispiel, der sich auch da langsam zurechtfindet im System, wo du halt, glaube ich, noch geschrieben hast im Chat, endlich verstehe ich, warum alle vor der Saison gesagt haben, Skov ist so ein guter Distanzschütze, hat zum 1-0 den Freistoß.
Was hat zwei Daumen und hat gesagt, er ist ein guter Distanzschütze? Die meisten Freistoßtore, ne? Und so. Und jetzt,
ja, jetzt hat er endlich ja mal einen,
endlich auch mal einen reingewemst.
Mit dem 1-0 dann das Ding, der die Vorentscheidung gebracht. Aber ich finde immer noch, dass sie nicht 100% gefestigt sind. Also ich finde immer noch, dass es sehr defensiv ist, das Spiel, dass sie sehr stark davon leben, dass von diesem defensiven Ballbesitz. Und ich glaube auch, dass wenn wieder Gegner kommen, die das besser auszunutzen wissen, dass sie dann nicht mehr ganz so gut aussehen, wie sie zuletzt aussahen. Haben sehr glücklich gegen Schalke gewonnen, gegen Berlin in einem Kraftakt 3-2 und jetzt gegen Paderborn, was du gewinnen musst. Muss mal gucken, was sind jetzt die nächsten Gegner. Ja, Köln, okay. Köln und dann Mainz, okay. Köln und dann Mainz und dann, wo sind sie? Dann Düsseldorf.
Okay.
Es kann sein, dass sie mit diesem Stil gerade gegen diese Gegner Erfolg haben können. Dann hältst du an, dann hast du plötzlich dieses Selbstvertrauen, was du für einen Ballbesitz
hast. Wenn sie die 9 Punkte holen, die sie da holen könnten, dann sind sie in 3 Wochen hier Champions League-Kandidat.
Man kann uns live beim Denken heute zugucken.
Ja. Ja, das, so weit würde ich nicht gehen. Also, das sehe ich.
Uns beim Denken zugucken.
Ja, das auch nicht. Nee, aber
ich
glaube nicht, dass Hoffenheim Champions League-Kandidat.
Nein, aber ich rede davon, das sind alles 3 Spiele, die sie gewinnen können. 2 Heimspiele von 9 Punkte, ja. Dann haben sie 26 Punkte.
Aber so funktioniert das ja nicht. Also
natürlich, dann stehen sie auf dem...
Wenn es danach ging, wären wir alle Tippmillionäre.
Nee, dann, ich rede doch davon, dann stehen sie auf dem 4. Platz. Punkt.
Ja.
Ja gut,
ne? Lass uns über Frankfurt reden.
Ja, nee, lass uns doch über
Freiburg reden. Wenn Sebe das Foul nicht gegen Bremen macht, dann sind wir Zweiter.
Ja. Fang auch mit F an. F. Freiburg in Bremen. Lass uns doch darüber ein bisschen sprechen, Nico. Was ist denn da geschehen? Ja, toll, da musst du jetzt durch. Du kannst nicht immer hier.
Muss ich?
Nur Erfolgsfan. Freudigen
Fest. Erfolgsfan, das ist wirklich. Ja, will nur über seinen Verein reden, wenn er geil spielt.
Ja. Nein, die Raiders gewonnen am Wochenende.
Ja.
Ja. So. Ja. Zack, da ist die Mütze.
Ja, genau. Ja, okay, ich vermeide die ganze Zeit die St. Pauli-Mütze seit Wochen. Nein, nur deinetwegen.
Ja.
Ja. Was wollt ihr wissen? Soll ich mich darüber maßlos aufregen, was da passiert ist? Oder soll ich einfach nur
Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich weiß gar nicht, was da passiert.
Emotionen sind doch immer prima.
Bremen muss 5-1 gewinnen und kriegt das 2-2 in der 90. Minute, 92. Minute und ich weine. Weil es einfach pappendämlich ist, weil sie guten Fußball spielen, weil sie eigentlich die ganze Zeit das machen, was ich mir von dieser Mannschaft vorstelle, dass sie mutigen, offensiven Fußball spielen, dass sie ein starkes Freiburg ganz gut im Griff haben in meinen Augen. Und dann, guck mal, ich erzähle dir das und du hörst nicht mal richtig zu. Das tut mir auch
weh.
Das tut mir auch weh.
Das tut mir auch weh. Das tut mir auch weh.
Nee, so kann ich nicht arbeiten. Und dann, aber ganz ehrlich zu sein, einfach das passiert, was wahrscheinlich im Moment auch die Bremer Qualitätsmesslatte ist, dass sie dieses Ding halt nicht gewinnen, dass sie dämlich einen Punkt her oder 2 Punkte herschenken und dass sie mit 11 Punkten dastehen, wo sie diese Saison wahrscheinlich hingehören. Punkt.
Ja. Ein Punkt, genau. Einen Punkt haben sie geholt gegen Freiburg. Ja, ich denke auch, das war ein bisschen Pech. Also da hätte Bremen durchaus gewinnen können.
Nee, es war nicht Pech, das war am Ende war es unnötiges Angst haben vor der Courage, weil eigentlich musst du vorher die Tore machen. Aber Bremen macht halt nicht das 3-1. Das letzte Mal, also im Pokal gegen Zweitligisten zu Hause machen sie früh 3 Tore und alles ist gut. Und ansonsten ist jedes Spiel immer bis zur 93. Minute ein Gezittere.
Und wenn du gegen 10 Mann spielst dann auch noch kurz vor Schluss, 2-1 führst, dann darf der Gegner eigentlich den Ball nicht mehr sehen.
Nee, so, genau.
Da bin ich dann wieder Ballbesitzfetischist und hat aber auch Kohfeldt nachher gesagt, dass das nicht clever ist.
Und ich
stattdessen hat sich Köln dann selber Bremen komplett hinten reingestellt.
Ja, genau. Und das sind alles so vielleicht auch Mentalitätsfragen. Es ist eine Mischung aus Anspruch und Wirklichkeit, wo eine große Lücke klafft, die du natürlich ein bisschen über Verletzungssorgen in der Vergangenheit argumentieren könntest. Jetzt aber der Kader langsam auch wieder komplett da ist, bis auf so Füllkrug, der mir wirklich sehr fehlt, da vorne in das Sturmzentrum. Dankeschön für das interessierte Nicken. aber es ist trotzdem im Ganzen einfach im Moment zeigt, also das irgendwas, es funktioniert nicht. Und ich weiß nicht, ob es dann doch die Mentalitätsstärke der Spieler ist, die nicht dafür reicht, um 90 Minuten so ein Spiel zu gewinnen, weil sie wissen, sie können es gewinnen, sondern sie kriegen Angst vor der Courage und schenken Freiburg einen Punkt, den sie einfach nicht abgeben müssen.
Aber man kann auch sagen, dass Freiburg wiederum so selbstbewusst ist, dass sie auch mit 10 Mann immer noch die Chance sehen, in Bremen auch einen Punkt mitzunehmen und das ist ja vielleicht dann die positive Rückseite der Medaille.
Ja, sind auch punktgleich mit dem Champions League Platz, insofern.
Ja.
Es ist halt ein anderer Bremen-Abschießkampf, Freiburg-Champions League-Kandidat.
Du merkst aber auch schon ein Stück weit, wie Freiburg anders gesehen wird jetzt. Dadurch, dass sie die Punkte geholt haben. Bremen hat sich dann auch nach dem 1-0 doch gesagt, lassen wir die mal machen. Und auch nach dem 2-1 relativ wenig Ballbesitz gehabt. Und Freiburg hatte dann teilweise Lösungen, aber nicht durchgehend. Du merkst halt, dass das nicht Freiburg-Spiel ist, dass sie eigentlich kein Team sind, das jetzt nach Bremen fährt und der Ballbesitz haben möchte, sondern dass die über andere Tugenden eigentlich kommen wollen. Und bei Freiburg hast du jetzt auch, muss man mittlerweile sagen, die haben schon sehr viel Glück gehabt jetzt alles in allem in dieser Saison. Also was ihre Abschlüsse vorne angeht und was ihre Abschlüsse hinten angeht, da gab es, das war jetzt nicht das erste Spiel, wo der Gegner eigentlich früher das Ergebnis hätte hochschalten müssen.
Ja, lass uns aber mal, wenn wir einmal ganz kurz die beiden Tore angucken, dann ist das eine einfach ein hanebüchender Fehler von Pavlenka, der einen Abschlag einfach gegen den Stürmer schießt und der ihn dann ins leere Tor reinschiebt. das passiert Pavlenka einmal in 100 Spielen und dann passieren das
zweite weniger Mal. Weniger häufig.
Ja, genau. Einmal, ja, und das,
einmal in der Karriere.
Ja, wahrscheinlich, ja. Und das zweite Mal ist es bei der Ecke, wo er im kurzen Eck auch nicht besonders glücklich aussieht. Und das ist dann, beide Tore gehen auf, dann doch schon so auf die Kappe des Torhüters, der aber davor halt in 95 von 100 Spielen immer dafür gesorgt hat, dass sie dann irgendwo was gerettet haben. Insofern gehört das zu Ehrenüde des Schicksals, dass ausgerechnet er jetzt dann der Grund ist, warum sie hier die Punkte verloren haben.
Ja. War aber auch schon gegen Dortmund so, war schon gegen Leipzig so, wo Freiburg vorne aus halben Chance oder Fehler des Gegners eiskalt bestraft haben. Das ist natürlich einerseits eine sehr gute Sache für Freiburg, auch eine gute Fähigkeit, das zu tun, eben in diesem Moment hellwach zu sein, wie es auf Freiburg war. Die haben es ja auch perfekt Pavlenka gestellt, muss man sagen. Der hat ja gar keine Anspielmöglichkeiten, ist dadurch auch nervös geworden. Aber ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist, weil irgendwann geht dir dieses Glück aus, irgendwann machen die Gegner diese blöden Fehler nicht mehr und dann verlierst du so ein Spiel 2-1 oder 2-0. Ja, nächste Woche gegen Frankfurt wahrscheinlich. Ja, ist natürlich, muss man auch sagen, da finde ich es ein bisschen unintelligent von der Premier League, dass sie Liverpool gegen City exakt auf dieselbe Uhrzeit legen wie Freiburg gegen
Frankfurt. Ist mir auch aufgefallen. Ich habe sogar Liverpool gegen Man City im Kalender eingetragen und dann festgestellt,
Moment. Kannst du gar nicht gucken.
Ich kann nicht, Second Screen halt, ne?
Ja.
Wird es auf der Zone übertragen?
Nee, Sky hat die Premier League-Rechte. Ich finde aber zum Beispiel, wenn du der Bremen und dann die letzten 5 Spiele, um noch den letzten Satz dazu zu sagen, anguckst, dann ist das so ein Wechselbad der Gefühle mit dem, was du schon richtig gesagt hast. Auf jeden Fall, Frankfurt muss das Ding nicht verlieren muss eigentlich das Ding gewinnen. Da holen wir in der letzten Sekunde das 2-2. Aber dann holst du gegen Dortmund einen Punkt, gegen Frankfurt einen Punkt, gegen Hertha einen Punkt, gegen Leverkusen einen Punkt, gegen Freiburg einen Punkt. Und es ist jedes Mal, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Also es ist einfach zu kotzen. Und jetzt hast du Gladbach, Schalke, Wolfsburg, Paderborn, Bayern München, ja, Jungs.
Ja, mal gucken.
Also, es wird spannend, das wird die ganze Zeit
so weiter. Das Mittelfeld.
Ja, genau.
Lass uns mal zu einem Spitzenspiel kommen, und zwar Leverkusen gegen Gladbach. Das ist nicht nur eins gewesen, was die Überschrift trug, sondern auch der Inhalt danach roch nach Spitzenspiel. Beide Mannschaften sehr offensiv, sehr bemüht, Tore zu machen. Das ist von Leverkusen ja sowieso auch gewohnt. Gab viele Chancen, rote Karte. Gladbach am Ende mit ein bisschen Glück 2-1 gewonnen. Leverkusen hatte auch seine Momente. Es hätte vielleicht auch ein bisschen anders ausgehen können, aber es war durchaus auch verdient. Beide Tore sind über die rechte Seite vorbereitet worden.
Beide Tore jeweils gleich. Also beide Tore dann zwischen Torwart und den drei Verteidigern am 5-Meter-Raum auf den zweiten Pfosten, wo dann ein Spieler reinstartet.
Ja.
Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Es
ja.
können so kleine Details heute im Profifußball, wenn du die erkennst und dann den Spielern mitgibst, das kann den Unterschied machen in so einem Spiel. Ja. Ohne die beiden Dinger. Ich glaube, da hat noch eine riesige Chance durch Neuhaus oder.
Ja, Neuhaus hatte noch eine große Chance, ja.
Aber ansonsten, das war halt, hat den Unterschied gemacht, dass Gladbach eben dieses kleine Detail kannte.
Ja. Und
wusste, dass da.
Was war das für ein Detail? Wendell oder?
Nee, das Detail einfach, dass der Radetzky auf der Linie bleibt und die drei Spieler auf der 5-Meter-Linie verharren. Dass du halt genau diesen kleinen Slot dazwischen hast.
Und das macht's schon ganz geil. Also ich möchte dann mal gerne immer so einer Besprechung dabei sein, wenn genau sowas auf dem Reichsblatt, das habe ich nach dem zweiten Tor nämlich auch gedacht, so stehen da wirklich die Analysten stehen dann da und malen mir auf und guck mal, da steht der Torhüter, da sind die Verteidiger, ihr müsst an die Grundlinie und flach.
Der Spieler muss auch reinlaufen, das war einmal Wendt, das war der Außenverteidiger, der reinläuft, am zweiten war es dann Thuram, aber beide Male halt, wir brauchen wirklich hinten, ganz hinten im toten Winkel der Abwehr, wo sie nicht sehen, dass du kommst und wo dann halt keiner dann diesen einen Schritt nach vorne geht, brauchen wir einen Spieler, der reinläuft.
Ja.
Und eben kein Spieler davor. Weil wenn du auch nur ein Spieler davor hast, dann geht die Abwehr wieder ein
Stück weit zurück. Aber das ist ja zweimal passiert. Das könnte ja beim ersten Mal passieren, okay, aber dann muss doch dann müssen sie es doch checken beim zweiten Mal.
Ja, aber du hast ja diese einstudierten Spielzüge. Du hast ja in diesem hohen Tempo, was dann ist, können die Spieler ja nicht denken, okay, was ist davor passiert, sondern die halten sich an das, was sie eintrainiert haben, das, was sie immer machen. Und dann kannst du es auch schon mal, wenn der Gegner das nicht anpasst im Spiel, wenn da nicht irgendeiner ist, der das merkt, dann kannst du
schon mal. Das meine ich ja, das ist der der Vorwurf, dass es Leverkusen nicht gemerkt hat. Also, wenn der einmal irgendwie ein Spieler hinten durchrutscht, okay, aber da musst du doch irgendwann dann sagen, okay, fuck, der wieselt sich da immer hinter meinem Rücken.
Ja, wieso immer? Es hat ja einmal passiert.
Ist ja
die Frage, ob du das als Fehler so wahrnimmst im Spiel, dass genau das zum Gegentor geführt hat. Das ist dann wieder der Unterschied zwischen internationaler und Weltklasse, würde ich fast sogar sagen.
Und die zweite Frage. Das halt
wahrzunehmen und dann im Spiel zu ändern.
Wollte ich gerade noch an die zweite Frage, ja, wie gehst du dann dagegen vor? Eigentlich musst du das außen, das 1-gegen-1 verhindern. Und beim ersten, beim zweiten Mal, wo Thuram da, wo er wegrutscht, das ist halt einfach schlichtweg genau, einfach unglücklich, sonst passiert es auch einfach.
Du musst das 1-gegen-1 verhindern oder halt dann versetzt der gestaffelt stehen.
Aber es ist schon, finde ich, spannend zu sehen, wie, und das ist mein Eindruck, du sagst auch ein bisschen glücklich, ja, aber ich finde schon, Gladbach spielt das schon alles verdammt. Verdammt.
Ich meine, glücklich, weil Leverkusen auch seine Aktionen hatte und seine Chancen hatte.
Ja. Aber trotzdem wirkt Gladbach nicht wie ein zufälliger, was sie ja jetzt auch seit 4 Wochen sind.
Sie wirken momentan wie die beste Mannschaft der Liga.
Ja. Deswegen musst du auch mal in Leverkusen so erstmal über die Bühne bringen.
Ich gebe da aber Nils schon recht. Es ist schon noch so, dass du das Gefühl hast, das ist Gladbach und nicht Bayern oder Dortmund in ihren besten Tagen, sondern die haben in der letzten halben Stunde sich dann auch sehr weit hinten reinstellen müssen und gesagt, okay, gucken wir, dass wir das wegverteidigen. Haben auch nicht alles wegverteidigt bekommen gegen einen Leverkusen, das nicht schlecht war. Aber Gladbach spielt, das muss man ihnen lassen, momentan auf dem Limit ihrer Möglichkeiten.
Ja. Und bei Leverkusen muss man sagen, das zieht sich so ein bisschen fort, dass die gegen große Gegner Schwierigkeiten haben und die Punkte dann gegen vermeintlich kleinere holen müssen. Das scheint mir so zu sein, dass Leverkusen dieses Jahr wirklich Schwierigkeiten haben wird, sich nochmal für die Champions League zu qualifizieren. Da gibt's einfach Mannschaften, die da über denen stehen und gegen die sie im direkten Duell einfach auch nicht gut aussehen oder zumindest nicht effizient genug punkten dann am Ende. Das ist eine Erkenntnis, die ein bisschen wehtut, weil Leverkusen hat Ambitionen.
Du setzt dich auch selber unter Druck damit. Und weil sie halt dadurch, dass sie jedes Spiel gegen irgendwelchen Top-Vereinen verloren haben.
Aber sie sind jetzt einzig von den Champions League-Plätzen entfernt. Die Saison ist noch lang.
Daran liegt, dass halt keiner
ordentlich. Na gut, aber also ich würde es
genau
nicht abschreiben.
Ja, genau. Deswegen ist im Moment, würde ich mir gerade von Platz 10 bis eigentlich 1 im Moment nicht anmaßen zu wollen, wer davon Champions League-Kandidat
ist. Nein, aber es geht ja darum, was ich ja gerade sagte, ist ja nicht nur, dass sie auf Platz 10 sind, also 9 Mannschaften vor ihnen sind, sondern dass sie eben in diesen direkten Duellen kontinuierlich den kürzeren ziehen und wenig punkten. Das siehst du in der Champions League, wo sie mit den stärkeren Gegnern Probleme haben. Das siehst du aber auch eben in der Bundesliga, wenn sie eben gegen Dortmund spielen, gegen Gladbach spielen und so weiter, dass sie in diesen Spielen die Grenzen aufgezeigt bekommen mit dem System, mit der Art und Weise ihres Spiels. Und daraus leite ich ab, dass es am Ende der Saison schwer wird, nochmal um die Champions League zu spielen. So, da sehe ich einfach Dortmund, Leipzig, Bayern, Gladbach klar vorne und andere Vereine vielleicht auch, wie Schalke, die eine starke Saison spielen, Wolfsburg, Frankfurt, nicht zu vergessen.
Schalke in der klassischen Einsatzanalyse. Tut mir leid, wir werden Schalke wieder stärker behandeln. Ein reiner Willenssieg gegen sehr starke Augsburger.
Ja, und dazu Verletzungspech in der Endverteidigung mit Sané.
Deswegen.
Ist neben Stambouli. Und das kann nochmal bitter werden, weil das waren zwei wichtige Faktoren. Auch offensiv, gerade mit Sané, der viele Offensivkopfbälle auch gewinnt, nicht nur hinten. Da fehlen jetzt die beiden Stamm-Innenverteidiger. Das wird schwierig zu kompensieren für Schalke. Gut. Noch was? Du lachst wegen Kickbase, ne?
Ja. Ja,
ich auch.
Wenn wir noch letzte Woche drüber geredet haben.
Ja. Ja. So sieht's nämlich aus. Ich habe ihn nämlich jetzt, Sané, leider. Jetzt habe ich ihn, muss ich.
Nee, Kabak hast du.
Kabak habe ich, ja, den habe ich mir gekauft. Aber nicht, weil Sané sich verletzt hat, sondern weil Stambouli sich verletzt hat. Ja.
Du hast da 2000 Punkte
oder du so. Du hast einen richtig guten Spieltag, 1600 Punkte.
Aber wurde auch mal Zeit, ganz ehrlich, dass man dass man Timo Werner in der Liga
Gas gibt. Ey. So, wer jetzt auch explodiert, das sind unsere Timo Werners, unsere Golden Boys, die allesamt inhaltliche Scorerpunkte sammeln wie kaum jemand. Die reden sicherlich jetzt über die BlizzCon, aber bestimmt auch über Death Stranding und was sonst noch so alles ansteht. Das erfahrt ihr natürlich von Ihnen persönlich jetzt. Viel Spaß. Und nachher heute Abend gibt's das Finale des Nerdquizzes. Kann das sein, ihr Lieben? Ist es heute Abend das große Finale?
Du bist nicht dabei.
Du bist nicht dabei, aber ihr seid dabei. Viel Spaß. Tschüss und auf Wiedersehen. Morgen früh Bundesliga International. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.